Black FM. Hallo und herzlich willkommen zu Volume 199 von Black FM, dem Podcast, der aktuelle Themen zum Verein SK Sturm Graz beleuchtet, hinterfragt, analysiert und diskutiert. Der absolute Endspurt ist angebrochen in der Männerbundesliga und es entspinnt sich ein etwas bizarr anmutendes Schneckenrennen um den Meistertitel in dieser Saison. Sturm ist nach dem LASK-Doppel weiterhin Tabellenführer, das ist die gute Nachricht, aber wenn man sich die Spiele im Detail ansieht, tun sich dann doch gewisse Zweifel auf. Auf einen äußerst glücklichen Punkt in Linz folgte eine doppelte Überzahl in Liebenau, die man nicht ausnutzen konnte, um das Spiel für sich zu entscheiden. Schlimmer noch, man ist sogar in Überzahl in Rückstand geraten, um erst durch einen Elfer von King Otter auszugleichen. Die Lage von Sturm und der Liga verlangt also wieder einmal nach Einordnung und die wollen wir versuchen zu liefern in dieser Ausgabe, diesmal auch wieder mit einem profunden Kenner des heimischen Kicks. Während die Männer auf die Liga Zielgerade einbiegen, geht in der Frauenbundesliga die Meisterrunde erst los. 6 Spiele liegen noch vor dem SK Sturm, in denen sich bereits im ersten entscheiden kann, ob man sich noch um den Platz 3 streiten muss oder nicht. Wie es das Team in den kommenden Wochen angehen wird, das haben wir für diesen Querpass mit Cheftrainer Tode Czakowicz besprochen. Soviel zum inhaltlichen Ausblick dieser Sendung. Bleibt noch das Personal vorzustellen. Leichte Veränderung der Ausrichtung im Vergleich zur Vorwoche. Aus einem Dreierangriff wird ein Doppelsturm. Ich begrüße in Wien-Josefstadt den Serienbuchautor und 12-Meter-Kolumnisten auf 90minuten.at, Jürgen Pucher. Hallo Jürgen.
Hallo Andi.
Und mein Name ist auch in Volume 199 wieder Andreas Terler und wir starten direkt hinein in diese Ausgabe von
Black FM.
Ja, gemeinsam an etwas glauben und alles dafür zu tun, das steht gerade in diesen finalen Wochen der Meisterschaft im Mittelpunkt. Was Unterstützung betrifft, da kann sich nicht nur der SK Sturm, sondern da können auch wir bei Black FM uns großen Supports sicher sein. Wir bemühen uns jedenfalls Woche für Woche, die wichtigsten Themen rund um unseren geliebten Sportclub aufzubereiten und ihr helft uns dabei, das weiter in der Qualität und in diesem Umfang betreiben zu können. Und zwar macht ihr das mit eurer finanziellen Unterstützung, die ihr uns Woche für Woche so zahlreich zukommen lasst und wofür wir uns auch in dieser Woche wieder sehr herzlich bedanken möchten. Für all diejenigen, die bislang noch nie gespendet haben, hier unser Hinweis. Ihr findet alle notwendigen Infos dazu auf blackfm.at unter dem Punkt Unterstützen. Ihr sorgt jedenfalls dafür, dass Black FM weiterhin Paywall und werbefrei bleibt. Abseits dessen freuen wir uns natürlich auch immer wieder über Likes, Follows und Abos auf Social Media, genauer gesagt auf Facebook und auf Instagram und natürlich in der Podcast-App deiner Wahl, wo du uns sehr gerne eine Bewertung mit möglichst vielen Sternen oder ähnliches geben kannst. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wir starten rein mit den Shoutouts gewohnterweise, Jürgen, und da hast du diese Tage etwas in Erfahrung bringen können.
Ja, ich würde aber ganz kurz vorher noch zuerst auf deine Anmoderation zurückkommen.
Bitte.
Und wenn wir eine Doppelspitze sind, habe ich mir jetzt die Frage gestellt, während du vorgetragen hast, wer von uns der Wandstürmer ist.
Das ist eine interessante Frage, ja.
Das ist nicht eindeutig zu beantworten, finde ich.
Ja, schwierig,
also
schwierig
bei Frank zu sagen. Wonisch, ja. Und mir wäre es logisch.
Ja, da wäre es einfacher, das stimmt. Ja, müssen wir offen lassen.
Also ich bin älter, also ich. Du musst mich erinnern.
Okay. Ich versuche es, mehr Kilometer abzuspulen, redend, okay. Oder wie auch immer man das dann bewertet.
Wir klären das noch.
Wir klären das noch. Aber jetzt zu den Shoutouts.
Ja. Ich habe herausgefunden, dass der SK Sturm vorhat, im Falle einer Jubelmeldung nach dem Rapid-Spiel, die Meisterfeier auf dem Grazer Hauptplatz durchzuführen, weil wir uns gedacht haben, eigentlich würde man das schon langsam gern wissen, weil es ist ja gar nicht mehr so lang hin. Unabhängig davon, ob es jetzt tatsächlich notwendig sein wird oder nicht. Und habe beim Straßenamt angerufen, das zum Büro der Vizebürgermeisterin gehört, glaube ich. Und dort in Erfahrung gebracht. Ich habe einfach ganz simpel gefragt, ist der Platz reserviert für diesen Tag? Und dort hieß es, ja, ab 12 Uhr vom SK Sturm. Also haben wir, nachdem Sturm das nicht sagen wollte, wo man das macht und wie man das macht, haben wir einfach den Behördenweg gewählt und siehe da, er war von Erfolg gekrönt. Und wir finden ja, dass das eine relevante Information ist, nicht nur aus einfach damit wir es wissen, sondern weil die letztjährige Meisterfeier, wenn man sich erinnert, ja nicht unbedingt so ganz toll verlaufen ist, bis hin zu immer noch Gerichtsanhängigkeiten, die da passiert sind aufgrund einer chaotischen Organisation und allen möglichen am Stadionvorplatz direkt nach dem Spiel. Also wir sind zumindest froh, dass man sich dessen besonnen hat und wieder den Tag danach wählen würde, sollte das noch erfolgreich zu Ende gehen, worüber wir später noch sprechen.
Also ein zusätzlicher Anreiz, wenn es ihn noch braucht, auch in dieser Saison Meister zu werden. Man wird wieder am Hauptplatz feiern. Das ist sehr schön. Abgesehen davon, dass es natürlich, das liegt wiederum an der Bundesliga, ein äußerst unglücklicher Spieltermin ist, dass man da tatsächlich die Bundesliga am Sonntag beendet und dann eine Meisterfeier am Montag austragen würde. Aber gut.
Ja, was nämlich auch überhaupt gar keinen erklärbaren Grund hat, oder? Außer, dass man die zwei Playoffs, also oben und unten, an unterschiedlichen Tagen spielen will und nicht am gleichen, ganz offensichtlich.
Ja, man hätte ja auch ganz einfach Freitag und Samstag Spieltermine wählen können, zum Beispiel Freitag unten und Samstag oben. Ja, keine Ahnung.
Wäre schon gegangen,
glaube ich, aber die Bundesliga denkt anders. So viel zu diesem Shoutout. Machen wir weiter mit einem sehr erfreulichen Shoutout und da blicken wir zu einem Spieler, der vor ein paar Jahren noch Glück beim SK Sturm gesucht und gefunden hat und mittlerweile in La Liga unterwegs ist. David Affengruber hat in dieser Woche aber so ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Nicht nur sein Team Elche, das gegen Atletico gewonnen hat und damit ganz, ganz wichtige Punkte geholt hat im Abstiegskampf. Nein, auch der Affi selbst hat groß zugeschlagen. Tor, also erstes Tor für ihn, Assist und die rote Karte für Atletico hat er auch noch herausgeholt. Da ist er nämlich niedergerissen worden und das ist dann auf Torab entschieden worden. Und er ist ganz groß gefeiert worden danach, nicht nur von den Fans, auch von seinen Teamkollegen. Und der Trainer Eder Sarabia hat ja im Nachhinein sogar gefordert oder gemeint, wenn er jetzt nicht mitgenommen wird zur WM, dann wäre das ja eine ganz, ganz große Ungerechtigkeit. Also der Affi wird sehr gefeiert bei Elche und vielleicht überlegt sich das der gute Herr Rangnicker noch einmal und er nimmt ihn tatsächlich noch mit.
Er war jetzt im Kader, oder? Beim letzten Mal.
Er war zumindest einmal dabei, ja, aber Einsatzzeiten war jetzt eher überschaubar. Ich glaube, in dem Ghana-Spiel hat er ein paar Minuten gehabt. Aber
Problem ist halt, dass die Innenverteidigung jetzt nicht unbedingt der am schlechtest besetzte Part der österreichischen Nationalmannschaft ist.
Das ist leider richtig. Aber
er wird ja auch durchaus umworben schon von besseren Clubs aus durchaus namhaften Ligen, habe ich jetzt gelesen. AC Milan war da mal kurz im Gespräch und lauter so Sachen. Also vielleicht macht er ja den Sprung, Abstieg verhindert mit Elche, was ja eh schon aller Ehren wert wäre. Dann hat er uns alle Lügen gestraft mit diesem Wechsel, wenn er dann in die Serie A zu AC Milan kommt.
Auf jeden Fall.
In sehr kurzer Zeit.
Na, großer Respekt, zieht sein Ding durch, auch allen Kritikern und Kritiken zum Trotz. Macht das richtig gut. Unkenrufern, wie man so schön sagt, ja genau. Richtig cool. Also Affi ist, glaube ich, einer, so haben wir ja auch bei Sturm kennengelernt, der sein Ding durchzieht, der sich richtig reinhaut und genauso nimmt man ihn jetzt, glaube ich, auch bei Elche wahr und überzeugt einfach Woche für Woche mit seinen Leistungen. Und vielleicht kann er tatsächlich den nächsten Schritt machen. Ob es Milan sein wird, weiß ich jetzt nicht. Also wenn ich zu Milan schaue, mit einem Club, mit dem ich mich doch auch ein bisschen beschäftigt, würde ich sagen, die Innenverteidigung ist jetzt nicht die größte Baustelle bei Milan, aber es ist ein anderes Thema. So viel dazu. Und zu guter Letzt müssen wir auch noch sagen, wenn wir so Richtung Meisterschaftsfinale blicken, Jürgen, wenn sich Sturm einer Sache sicher sein kann, dann sehr großer und zahlreicher Unterstützung.
Die Kurve, die gibt Gas und brennt, heißt's, ne?
Yep.
Und zwar in großer Zahl, weil mittlerweile, was haben wir vorher gesammelt? Der Hartberg-Auswärtssektor ist ausverkauft, die zwei letzten Heimspiele sind sowieso ausverkauft, Salzburg-Sonderzug ist ausverkauft und Sektorkarten sind, glaube ich, auch ordentlich viele verkauft geworden für übernächstes Wochenende. Also daran wird es nicht scheitern, wie du sagst. Die Schwarzen sind überall mit dabei.
Gut so. Damit beginnen wir gleich diesmal mit dem aktuellen Geschehen in der Bundesliga der Männer, wo sich weiter fröhlich alles weiter zuspitzt. Sturm gegen LASK lautete das Duell jetzt zweimal binnen weniger Tage und beide Duelle fanden etwas überraschend keinen Sieger. Da war zunächst einmal dieses 1:1 beim LASK, das durch eine unfassbare Unvermögenheit der Linzer einen herausragenden Daniel Kudiakow und einen zumindest umstrittenen Elfer für Sturm entstanden ist, und dann war dieses 1:1 am Mittwoch dieser Woche, in dem sich der LASK selbst gleich doppelt schwächt, zu 10 in Führung geht und Sturm wieder einen Elfmeter braucht, um zumindest einen Punkt zu holen. Jürgen, was sagen jetzt diese beiden Spiele aus? Zum einen natürlich über den Zustand des LASK und vor allem natürlich über den Zustand des SK Sturm 4 Runden vor Meisterschaftsende.
Naja, beim LASK beginnend würde ich mal sagen, dass dort einfach die Kombination Einzelspieler und Flow im Spiel gerade so zusammenpasst, dass die nicht leicht zu besiegen sind und es auch überhaupt nicht leicht ist, der Wucht standzuhalten, die ausstrahlen. Also es ist schon arg, was die offensiv auf den Platz bringen und mit welchen Einzelspielern, die da daherkommen. Also Kalajdzic ist schon ein Monster da vorne drin. Der Danny Rand, wenn er nicht dann böse wird, wie wir später reden werden noch, ist auch ziemlich arger Spieler und ist für eine Verteidigung sehr schwierig. Und alles in allem ist das halt einfach gerade die Mannschaft der Stunde ein bisschen von der Leistungsfähigkeit. Und über Sturm sagt das aus, dass man im ersten Spiel, würde es mit Albert Walci nehmen, zwei blaue Augen, dass das nicht schiefgegangen ist, weil ein fragwürdiger Elfmeter, wo noch immer diskutiert wird, ob man ihn geben kann oder ob er einfach nur eine provozierte Schwalbe war, sozusagen. Wenn das nicht passiert wäre, hätten wir dieses Spiel verloren. Genauso hätten wir das Spiel in Graz wohl verloren, wenn der LASK sie nicht selbst dezimiert hätte ohne Ende. Und was halt die, wir werden dann sicher noch im Detail drauf eingehen, aber es ist halt für Sturm, in Linz war es nicht einmal möglich, dass man irgendwie in dieses Spiel so hineinfindet, dass man offensiv Präsenz zeigen kann und bis auf die ersten paar Minuten da wirklich mit Druck nach vorne kommt. Und im zweiten Spiel, wo man dann wieder in der Rolle war, das Spiel machen zu müssen, nach dem frühen Ausschluss, hat man halt wieder einmal festgestellt, dass wir das nicht können. Wir können nicht einen Block ausspielen mit individuellen Dribblings oder mit irgendwelchen vernünftigen Kombinationen. Es geht einfach nur wieder mit einem Elfmeter, selbst gegen 9 Mann, wo man halt dann einfach schon so viel Präsenz im gegnerischen Strafraum hat, dass einfach dann irgendwas passiert ist. Aber ausgespielt haben wir nichts und niemanden. Auch diesmal nicht.
Ja, kann ich mich nur anschließen. Wenn wir vielleicht bei den kritischen oder umstrittenen Aktionen bleiben und vielleicht unsere Ansicht da auch einbringen. Also der Elfmeter in Linz, ich kann den Unmut darüber sehr verstehen. Hätte auch gut verstehen können, wenn man ihn vor allem nach VAR-Kontrolle zurücknimmt, weil für mich das Fosso einfach sehr, sagen wir mal, ungeschickt macht und da doch sehr den Kontakt sucht, so würde man es wahrscheinlich formulieren, und früh abhebt. Und dann fällt Kontakt hin oder her, aber immer nur das Kontakt suchen, das alleine ist es ja wohl auch nicht. Von dem her absolut glücklich für Sturm, aber eben auch in einer späteren Szene super Parade von Daniel Kudiakow. Ein bisschen untergegangen, dieser Ball, den er da von der Linie kratzt. Überhaupt sehr, sehr gut in Form gefunden, reingefunden, seit er wieder fit ist. Und ja, das Spiel am Mittwoch, das ich ja im Stadion verfolgt habe, das war schon dann wieder sehr frustrierend. Zu sehen, wie wenig man wirklich dann hat ausrichten können, auch mit einem und zwei Leuten mehr am Feld. Wo ich mich dann frage, ja, ist es eine Frage der Ausrichtung, weil man das eben so lange jetzt nicht praktiziert hat und nicht zum Spielsystem passt, wie man es in den letzten Jahren praktiziert hat, oder aber auch liegt es am schlicht und ergreifend am Personal, das man momentan zur Verfügung hat, wo man sich halt eingestehen muss, dass qualitativ nicht mehr das Level erreicht, wie es in den vergangenen Jahren der Fall war. Von dem her wird es ein ganz großer Kraftakt noch werden, in den letzten Runden da die nötigen Punkte zu holen, um vielleicht tatsächlich noch Meister zu werden. Auf der anderen Seite, man ist immer noch Erster, Aber das sind so die Gedanken, die ich ein bisschen gehabt habe nach diesem Spiel am Mittwoch.
Es ist, wenn man die Spiele schaut, sowohl Hartberg als also jetzt dieses Heimspiel gegen einen dezimierten LASK, es ist tatsächlich körperlich schmerzhaft, wie lahm und wie durchschlagskraftlos wir über die Seiten kommen, was man in solchen Spielen dann halt einfach muss, wenn in der Mitte alles zu ist. Und was da an Abdrehen, Zurückspielen, irgendwohin ins Halbfeld geschlapfte Flanken, Ballverluste, kein Tempo, ist schon wirklich schmerzhaft. Und wenn man dann auch noch die Innenverteidigung, die Stamminnenverteidigung vorgeben muss und da neue Verteidigung hinten spielt, ist auch Spielauslösung aus der Innenverteidigung wirklich Fehlanzeige. Es kommen da entweder Fehlpässe, von denen die sie trauen, oder so Leute wie der Paul Koller trauen sie nicht einmal irgendeinen mit Minimalrisiko ausgestatteten Pass zu spielen. Und so verschleppst du und bremst du dieses Angriffsspiel, das du in so einem Spiel einfach machen musst, wenn du einen dezimierten Gegner mehr und mehr und mehr unter Druck setzen willst. So passiert das nicht. Und die können sie immer wieder sortieren, können sie immer wieder aufstellen und können in der aktuellen Form das alles wirklich sehr gut wegverteidigen. Und wenn nicht wieder dieser Kontakt im Strafraum passiert wäre, wie vorher schon gesagt, gegen Mama Geschwili, dann verlieren wir das gar gegen 9 Leute. Und dann, und also so weit weg war das nicht, dass wir das gar nicht gewinnen und da kein Tor reinkriegen. Also es war schon bitter anzuschauen, dass da auch wirklich auch niemand außer Otter da das 1 gegen 1 überhaupt gehen kann.
Ja, also es war tatsächlich manchmal so, dass die Innenverteidiger am Ball dann ein paar Meter vorgemacht haben, stehen blieben sind, gewartet haben, bis Otter Kitteschwili vorbeikommt, den Ball abholen, um dann nach vorne irgendwas zu bewegen. Es hat mehrere Situationen gegeben. Auf der anderen Seite eher noch, natürlich nicht in der technischen Ausprägung, aber auch Ryan Fosser hat es zumindest ein bisschen probiert, kommt mir vor. Ihm ist natürlich nicht so viel gelungen, auch nach vorne. Das ist das eine. Und das andere, ja, du hast ja die Außenpositionen angesprochen. Da geht natürlich herrlich wenig, muss man ganz ehrlich sagen. Einerseits die Flanken, die sie schlagen, Torschussvorlagen, ja, Emir Karic mit 4, ich glaube, hat auch die meisten Flanken geschlagen. 9 Flanken aus dem Spiel sogar, und da habe ich vorher die Statistik gelesen. Das ist der Höchstwert in dieser Runde. Aber können wir uns an irgendeine erinnern?
Nein. Doch, ich kann mich an einige erinnern, aber jedes Mal habe ich mich geärgert, wenn ich mich an die erinnern kann.
An eine mit positivem Ausgang.
Und das ist halt, das Verletzungspech kommt halt dazu, wenn du in einem Spiel wie diesem nicht Ruska hast, nicht Hödel hast, die da auch noch für Impulse gut sind. Wenn Gazi Begovic offenbar nicht fit genug ist, dass er 90 Minuten spielen kann, weil wie er reinkommen ist rechts statt Malic, der sich leider verletzt hat, auch noch, ist zumindest ein bisschen mehr Dampf gekommen, zumindest über rechts, und er hat dann ja die relativ gute Chance auf den Siegtreffer gehabt. Also da ist zumindest, das ist schon eine andere Präsenz, wenn der Gazi am Feld steht, auch wenn er nicht wirklich gut in Form ist und offenbar nicht ganz fit ist, sonst hätte er ja von Beginn an gespielt bei dem dezimierten Kader, den wir momentan haben. Ist insgesamt einfach eine sehr, sehr schwer aufzulösende Situation im Moment.
Und zeigt sich, um auch das noch anzubringen, statistisch, XG-Wert, wenn man den Elfmeter rausrechnet, 1,02 bei Sturm und 0,84 für den LASK. Liegt also jetzt nicht wahnsinnig viel dazwischen, dafür, dass numerisch so eine lange Zeit der Unterschied war am Feld. Und Schüsse aufs Tor hat tatsächlich der LASK um einen mehr als Sturm gehabt. 5-4. Na ja. Die Defensive hast du schon angesprochen. Da hat jetzt diesmal Emmanuel Aivou spielen wieder müssen, nachdem er eigentlich, haben wir zumindest den Eindruck gehabt, bei Fabio Jüngerlitsch so ein bisschen außen vor war. Er war ja in Linz nicht mal mehr im Kader. Diesmal also wurde er wieder gebraucht, weil ja Geierhofer und Mitchell ihre Probleme haben bzw. hatten. Beide ja zumindest auf der Bank gewesen. Fabio Jüngerlitsch hat nach dem Spiel in der PK gesagt, es wäre zur Not eine Möglichkeit gewesen, Jalen Mitchell auch zu bringen, weil er danach gefragt worden ist, aber eigentlich wollten sie es vermeiden, deswegen haben sie es nicht gemacht, und das Ganze hat sich dann insofern auch noch zumindest fürs nächste Spiel erledigt, Jürgen, weil sich ja Jalen Mitchell auch noch eine gelbe Karte abgeholt hat.
Ja, man schont ihn fürs Austria-Spiel, damit er da spielen kann, und dann holt er sie durch Maulerei von der Bank eine gelbe. Ist schon, also in so Situationen ist er schon mehrmals durch eher ungeschickte Aktionen aufgefallen und das war möglicherweise der Gipfel bis jetzt in seiner Zeit, weil jetzt nimmt er in einem der entscheidenden Spiele, wenn er möglicherweise wieder fit ist, am Sonntag selber aus dem Spiel.
Ja, hoffentlich kann er sich auch zumindest gut auskurieren und es passiert nichts Schlimmeres. Wie es beim Geier ausschaut, werden wir erst sehen, sonst wird es wahrscheinlich wieder auf die gleiche Aufstellung in der Defensive hinauslaufen mit Emanuel
Aiwu. Muss man schon einmal sagen, dass Emanuel Aiwu dafür, dass er einen langfristigen Vertrag hat und einer der besser verdienenden Spieler in diesem Kader ist, abgeliefert hat er so richtig eigentlich nie, seit er da ist. Also das kann man durchaus als einen der weniger gelungenen Transfers von Andreas Schicker bezeichnen.
Ja, vereinzelte Spiele hat er schon gehabt, wo er ganz gute Momente gehabt hat in der Verteidigung, aber es ist jetzt nie so das Herausragende, wo man nach dem Spiel gesagt hat, okay, da war er jetzt wirklich unser bester Mann in der Defensive, das wäre es jetzt nie gewesen. Abgesehen davon hätte ich jetzt auch nicht bemerkt, dass er ein Spieler wäre, der jetzt groß vorangeht. Wenn ich es jetzt vergleiche mit einem Albert Walci, der gerade erst gekommen ist und der schon was ganz anderes ausstrahlt am Feld, und auch in den Interviews, die er so gibt, merke ich da schon einen Unterschied, was zumindest in der äußeren Wahrnehmung, was jetzt die Identifikation auch mit dem Verein betrifft.
Ja, und wenn man dann anknüpft an das, was immer gesucht wird, an hungrige Spieler, Spieler, die noch was erreichen wollen, dann sieht man halt, wie du sagst, den Walci kommen, sehen und reinhauen sozusagen. Der ist sofort bereit, der ist sofort ready und ist sofort ein wichtiger Teil der Mannschaft. Das hat der Aiwu in Jahren nicht geschafft bis jetzt. Also das ist schon einfach ein Qualitätsunterschied. Und wenn ich dann noch die Axtmörderaugen vom Albert Walci nach dem Spiel gegen Lask nehme, dann merkt man schon, der ist mit ganzer Sache dabei.
Auf jeden Fall, ja. Das war wirklich, da war er kaum zu bremsen kurz nach dem Spiel. Aber ja, auf jeden Fall jemand, der sich sehr, sehr gut eingefügt hat in dieser Mannschaft und ein wichtiger Teil geworden ist. Einen sehr speziellen Blick auf dieses Spiel, Jürgen, haben wir gelesen, beziehungsweise hat der Frank uns zukommen lassen bei der Zeitungslektüre, hat die kleine Zeitung anzubieten gehabt, unter der Überschrift "In Überzahl die Tabellenführung verteidigt", hat man dort geschrieben, weiters, Liebenau kochte und dann am Ende lag sogar der Sieg für den Spitzenreiter in der Luft und Chance um Chance spielten sich die Hausherren gegen tapfer verteidigende Linzer heraus. Haben die andere Spiel gesehen?
Ich weiß es nicht, aber es war überhaupt grotesk, weil wir haben ja das nur nicht gesehen, weil das nur in der Printausgabe drin war und wir in unserer Online-App diesen Artikel gar nicht finden konnten. Da stand nur der APA-Spielbericht drin. Aber ja, was da passiert, das ist ja nicht einmal mehr vorsichtig ins Positive gedreht, sondern es ist ja tatsächlich ein Bericht über ein anderes Spiel. Man kann mit gegen neun Mann eine Tabellenführung verteidigen, sondern das ist einfach ein Verlust von 2 Punkten, den man da hingelegt hat. Wie es dazu kommt, muss man den zuständigen Redakteur fragen. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist man irgendwie aufgrund der hektischen und stressigen Schlussphase der Meinung, man darf jetzt da nicht noch zusätzlich medialen Druck erzeugen auf die Ingolic 11 und will sie somit ein bisschen bauchpinseln und mit besserer Stimmung ausstatten. Ich glaube aber, dass man damit eher ein bisschen Wut erzeugt von denen, die im Stadion dieses Spiel gesehen haben, weil die wissen, dass das einfach nicht stimmt.
Ja, und abgesehen davon braucht man ja nur den Protagonisten von Sturm und allen voran Fabio Ingolic zuhören, der es ja eh immer wieder sehr sachlich und realistisch betrachtet, auch nach diesem Spiel, und der ja völlig zu Recht auch überhaupt nicht und überhaupt nicht zufrieden war mit dem, was man dann so mit Ball veranstaltet hat. Und auch von 2 verlorenen Punkten natürlich gesprochen hat. Von dem her wäre das nicht unbedingt notwendig gewesen, das so zu formulieren. Aber gut, bevor wir jetzt weiter ausblicken auf den Rest der Saison und die Lage der Liga generell, holen wir uns noch eine weitere Meinung in die Diskussion. Wann immer es nämlich gilt, den heimischen Fußball in seiner Gesamtheit zu bewerten und zu analysieren, dann ist man bei Harald Brandl an der richtigen Adresse. Der Chefredakteur von Laola 1 ordnet die Situation im Titelkampf nach dieser Doppelrunde ein und er hat einen eindeutigen Favoriten auf die Meisterschaft. Außerdem spricht er über die fußballerische Entwicklung der Liga generell und wie die TV-Pläne von Laola 1 mit der zweiten Liga aussehen. Der Jürgen hat mit dem Harald telefoniert und was er zu sagen hatte, das hören wir uns jetzt an.
Harald, wir haben jetzt eine englische Runde in der heimischen Liga gesehen, wo Sturm es verabsäumt hat, einen Punktepolster zu schaffen und jetzt sogar nur mehr einen Punkt vorne liegt. Red Bull ist nach 2 Siegen wieder mittendrin im Titelkampf. Wie bewertest du retrospektiv diese Doppelspiele, die jetzt gewesen sind?
Ja, es waren wieder die ein oder andere Überraschung dabei, wobei das ja nicht nur Überraschung ist inzwischen in der Meisterschaft, weil du sagst, Punktepolster anzulegen, ich glaube, vor allem wenn man sich die 2 Duelle zwischen Sturm und dem LASK anschaut, wäre am Ende des Tages, wären für beide 2 Punkte mehr drinnen gewesen, dann hätten sie sich zumindest ein bisschen einen Polster auf Salzburg erarbeiten können. Ja, und das haben sich in Wahrheit mit Rapid, Hartberg und der Austria halt jetzt dann doch final 3 Vereine aus diesem Titelkampf verabschiedet, die zumindest davor theoretisch noch dabei waren.
Der allgemeine Sprech in diesem Finish von vielen Leuten lautet gerade, es ist ein Zielsprint im Schneckentempo. Michael Parenzen hat unlängst bei Black FM live angemerkt, dass er das ein Stück weit despektierlich findet, wenn die Leistungen schlecht geredet würden und man spricht davon, dass der Einäugige oder den Blinden Meister werden wird. Kannst du da seinen Startpunkt nachvollziehen?
Ich kann es insofern nachvollziehen, als dass ich jetzt nicht finde, dass die 2 bis 3 potenziellen Meister wirklich schlechten Fußball spielen. Es ist halt einfach die Situation in der Liga so, dass nicht nur jeder jeden schlagen kann, sondern das auch tatsächlich tut und das deswegen halt extrem eng hergeht. Aber also wirklich ein Schneckenrennen in dem Sinn würde ich jetzt auch nicht sehen. Und ich finde auch, dass so manches Spiel in der Meisterrunde zumindest qualitativ durchaus sehenswert und ansehnlich ist. Also dieses ständige Lamentieren über die Qualität der Liga halte ich jetzt im Frühjahr für nicht wirklich angebracht.
Aber wenn man jetzt ein bisschen genauer hinschaut, zum Beispiel Sturm gegen LASK Heimspiel oder Rapid gegen Hartberg jetzt in Wien, es ist schon auffällig, wie schwer sich diese Teams tun, Lösungen gegen tiefstehende Gegner zu finden. Das ist ja schon auch ein Qualitätsmerkmal, oder woran liegt das deiner Meinung nach?
Ja, also offensiv definitiv tun sich viele Teams schwer gegen tiefstehende Gegner. Qualitätsmerkmal, ja, die Unterschiedsspieler gibt sicher weniger und weitaus weniger, als es in den vergangenen Jahren in der Bundesliga war, wobei ja da gerade der SK Sturm eh mit dem Unterschiedsspieler schlechthin einmal gesegnet ist. Nichtsdestoweniger braucht halt Sturm dann auch oftmals Elfmeter, um Tore zu erzielen, und ich finde, das hat man gerade auch im Duell mit dem LASK gesehen, dass sie dann sogar in krasser Überzahl Schwierigkeiten haben, da irgendwie genug Klarheit im letzten Drittel zu entwickeln. Ist aber, finde ich, schon auch dem geschuldet, dass es halt regelmäßige Trainerwechsel gibt und dass halt jeder seine eigenen Vorstellungen mitbringt und dass die Automatismen halt dann einfach oft noch nicht greifen, was angesichts der Zeit, die so mancher Trainer erst zur Verfügung gehabt hat, jetzt auch nicht ganz so unlogisch ist.
Ja, das mit dem Trainerwechsel mag ein Punkt sein, wiewohl das Problem beim Jürgen Vollmer, glaube ich, auch schon da war. Wie auch immer, wir haben jetzt auch unlängst mit Parenzen besprochen, dass es da in Richtung Spielveränderung schon was geben wird und dass man da angesichts auch der internationalen Konkurrenzfähigkeit und ganz generell auch diesem Thema geschuldet, dass es wenig individuelle Spieler gibt, die Lösungen finden können oder individuelle Lösungen finden können, und dass man da andenkt, den Ausbildungsprozess und die generelle grundlegende Zugangsweise zum Fußballspiel wieder ein bisschen abändern wird hinsichtlich Technik und so weiter. Ist das, glaubst du, was die Liga generell grundsätzlich braucht, weil sich dieser Pressing-Fußball einfach ein bisschen überholt hat?
Das ist was nicht nur die Liga, sondern der österreichische Fußball generell braucht. Und ich glaube, dass da in den letzten Jahren diese Erkenntnis ist ja jetzt auch nicht ganz neu und dass der ÖFB da schon den ein oder anderen Schritt zumindest gemacht hat. Was das angeht, wenn man sich anschaut, die Veränderungen vor allem im Kinderfußball. Aber sowas braucht halt einfach extrem viel Zeit, weil du musst halt in Wahrheit anfangen, Kinder mit, weiß ich, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren, denen einmal beizubringen, wie sie richtig kicken, und das muss ich dann weiterziehen durch die Akademien und so weiter. Das heißt, all diese Veränderungen tragen vielleicht in 10 Jahren einmal Früchte, und das wird nicht von heute auf morgen gehen, und wer weiß, wie viele andere Ideen diverse Menschen in diesem Laufe dieser 10 Jahren haben und auch wie sich der Fußball entwickelt in einem so langen Zeitraum. Aber ja, bin ganz bei dir, dass sollten wir es in Österreich aktuell nicht schaffen, regelmäßig Spieler rauszubringen, die Lösungen im 1 gegen 1 finden. Und das sollte die österreichische Bundesliga finanziell jetzt auch nicht so aufgestellt ist, dass sie diese Spieler regelmäßig in die Liga holen kann aus dem Ausland.
Aber hat man sich da deiner Meinung nach durch diese Red Bull-Schule, die dann die österreichischen Vereine durchwegs übernommen haben, ein bisschen in der Sackgasse manövriert, obwohl man zuerst erfolgreich war damit, als es neu war und als das irgendwie gepusht wurde, aber ist man da ausbildungstechnisch und Richtung, wie man Fußball spielt, ein bisschen falsch abgebogen und dann nicht mehr zurückgekommen?
Also falsch abgebogen finde ich nicht, weil es zu diesem Zeitpunkt ja durchaus Sinn gemacht hat und weil es ja dann lange Zeit für den österreichischen Fußball auch erfolgreich war. Ich glaube, dass halt den Herausforderungen, wie so oft im Leben, die ist, dass man in dem Moment, wo es wirklich perfekt läuft und wo man erfolgreich ist, über die nächsten Schritte nachdenken muss. Und das ist halt dem österreichischen Fußball nicht gelungen. Dass halt dieser Pressing-Fußball, der halt jetzt nicht mehr ganz so state of the art ist, gefühlt, dass es halt da keinen Plan B oder auch keine Weiterentwicklung zumindest gegeben hat. Und das ist das Kernproblem des österreichischen Fußballs. Jetzt klammern wir das National nehmen wir mal aktuell ein bisschen aus. Aber dass halt weiterhin auf einen Spielstil gesetzt wird und für einen Spielstil ausgebildet wird, der aktuell schon nicht mehr funktioniert. Und ich mag nicht ausmalen, wie das in Zukunft so ist. Aber da hätten halt Initiativen und Ideen gebraucht, wahrscheinlich schon in den letzten 3, 4 Jahren, dass wir jetzt woanders stehen.
Wenn wir zur Liga insgesamt gehen und zum Niveau und der Qualität in der Liga, gibt es jetzt eine Initiative von Vereinen, von den kleinen Vereinen vor allem, dass man eine Bundesliga mit 16 Vereinen andenkt. Hältst du das erstens für sinnvoll und auch für mehrheitsfähig?
Für sinnvoll halte ich das in mehrerlei Gründen nicht, weil es halt die Qualität der Liga sicher nicht verbessern wird, weil es halt nicht die Qualität verbessert, weil halt die Top-Teams öfter gegen vermeintlich schwächere Gegner spielen werden. Ich halte auch das Argument, dass es ja oft gibt, dass man sagt, okay, es gerade fürs Tabellenmittelfeld ist weniger Druck da, man kann dann mehr junge Spieler einsetzen etc. Ich glaube, dass die Talente, die uns als österreichischen Fußball wirklich weiterbringen werden, sowieso ihren Weg machen und sowieso eingesetzt werden. Deswegen wird da vielleicht ein bisschen mehr, also das qualitative Mittelfeld an jungen Spielern spielbar ist. Ob das jetzt den österreichischen Fußball besser macht, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, die Lösung wäre halt natürlich für die kleinen Vereine eine bequeme, weil sich halt viele früher aus dem Kampf um den Klassenerhalt abschieben könnten. Zukunftsträchtige ist es meiner Meinung nach nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es ein mehrheitsfähige Lösung ist, wobei, ja, wer weiß, bei der Bundesliga und bei so manchen Entscheidungsträgern weiß man nie, aber ich sehe ganz viele große Vereine halt überhaupt keinen Sinn darin, da jetzt auf eine 16er Liga aufzubauen.
Und es würde ja im Prinzip auch die zweite Liga in der aktuellen Form auf eine gewisse Art und Weise komplett vernichten, oder? Weil wer soll dann dort noch hin?
Ja, du hättest da zweite Liga, also mit einer 16er Liga oben würdest du ja die Liga fast schließen eigentlich. Ja, da hast du dann vielleicht noch ein, zwei Teams, die du halt auf Zwangsläufig brauchst, damit du zumindest einen Auf- und Absteiger haben kannst. Aber du hättest dann drunter eine 12er-Liga in der zweiten Liga, wo die Tendenz dann schon dahin gehen würde, dass 3 bis 4, je nachdem wie man Lieferinge zieht, Zweitvertretungen erlaubt sind, weil das würden sich ja die Top-Vereine nicht auch noch nehmen lassen. Ja. Dann wird es für die zweite Liga schon sehr, sehr schwierig werden. Also dann die Drehscheibe der zweiten Liga eher in Richtung Amateurfußball ausschlagen als in Richtung Profifußball, wie es aktuell ist.
Das würden wir ja nicht wollen, weil Stichwort Liga 2 oder 1 hat jetzt die TV-Rechte für die zweite Liga erworben und wird in Zukunft für Entgelt diese Liga übertragen. Wie sieht das Modell aus, das ihr da vorhabt und was erwartet ihr euch davon, von diesem Rechtekauf?
Also vorneweg nur ganz kurz zur Erklärung. Es ist so, dass bei uns weiterhin alle Spiele live zu sehen sind, dass aber abgesehen von dem Topspiel alle Spiele hinter einer Paywall sind. Die Paywall ist, wir finden preislich relativ fair gestaltet. Es gibt jetzt aktuell noch gesehen, dass man jetzt ein Early Bird Angebot, wo man um 39,90 sich die ganze Saison kaufen kann. Das ist ein großes Bier im Monat, das sollte verkraftbar sein.
Ein schöner Vergleich.
Schon, oder? Einfach einmal das fünfte oder sechste Bier weglassen dann am Abend, dann reicht's. Grundsätzlich ist es so, dass alles andere weiterhin for free ist. Also es gibt die Highlights for free, es gibt die Relives for free. Warum haben wir das gemacht? Weil einfach die Lizenzkosten wesentlich höher sind als bisher, weil sich halt die zweite Liga zumindest als Produkt, als Medienprodukt sehr gut entwickelt hat in letzter Zeit. Und ja, wir müssen halt die Lizenzkosten auch irgendwo refinanzieren. Es hätte auch kein anderes Angebot gegeben, das for free gewesen wäre, sondern nur andere Angebote, die auch Payrolls vorgesehen hätten. Was versprechen wir uns davon? Ja, einerseits, dass sich die Lizenzkosten, die wir bezahlen, somit wieder zumindest im Teil reingespielt werden. Und dass wir glauben schon, dass sich genug Menschen finden, denen das Produkt Zweite Liga genug wert ist, um diese Summe zu bezahlen. Dann muss man auch dazu sagen, dass das ja letztendlich eine Summe ist, von der die Vereine profitieren. Also einerseits, weil sie mehr TV-Geld kriegen und andererseits, weil vertraglich auch definiert ist, dass ab einem gewissen Schwellenwert die Vereine dann auch finanziell partizipieren an den Abos, die wir verkaufen.
Das heißt, je publikumswirksamer die Vereine der zweiten Liga sind, desto besser für euch. Das heißt, der WRC als Absteiger wäre schlechter als Blau-Weiß-Wies.
Ja, richtig. Wir freuen uns auch natürlich sehr über den Aufsteiger AK Innsbruck. Aber wie gesagt, die nächste sind jetzt einmal zumindest 4 Jahre. Also da kann sich schon noch einiges entwickeln, was die Vereine sowohl auf als auch Abstieg angeht. Aber ich denke, dass wir in der kommenden Saison von den Clubs her eine sehr attraktive zweite Liga sein werden.
Für uns bei Black FM ist es natürlich auch insofern interessant, weil wir natürlich die zweite Mannschaft von Sturm verfolgen wollen und müssen. Uns ist aufgefallen, als wir uns angeschaut haben, was es da alles gibt, dass es keine Möglichkeit gibt, am TV zu streamen. Warum ist das so und kommt das noch?
Ja, also wir arbeiten dann mehreren Lösungen. Also am TV zu streamen ist ja prinzipiell, ohne da jetzt ins Detail gehen zu wollen, natürlich weiterhin möglich, indem man seinen Laptop mit einem HDMI-Kabel an den Fernseher anschließt, indem man Screen Mirroring mit dem Handy macht. Wir arbeiten auch an einer Lösung, entweder selbst eine TV-App zu entwickeln oder an eine andere TV-App anzudocken. Da kann ich jetzt aktuell leider noch nicht mehr verraten. Aber natürlich ist uns dieses Problem bewusst und wir werden schauen, dass wir das schnellstmöglich lösen. Eine Sache, die ich noch ganz kurz erwähnen darf, ist, dass ab der kommenden Saison dann tatsächlich auch alle Spiele kommentiert sind. Was, glaube ich, jeden, der sich einmal ein unkommentiertes Liga 2-Spiel vor 170 Zuschauern angeschaut hat, glaube ich, sehr freuen wird.
Ja, mich zum Beispiel. Ich habe diese Erfahrung durchaus schon gemacht. Ist grundsätzlich Laola und TV-Rechte jetzt nochmal dazu gefragt, ist das ein Thema, das noch weiter ausgebaut werden soll? Ist es auch für euch theoretisch irgendwann einmal ein Thema, da in die Bundesliga einzusteigen auf irgendeine Art und Weise?
Also die TV-Rechte, so wie sie jetzt zuletzt an Sky vergeben worden sind, was die Bundesliga angeht, die werden wir uns weder leisten können noch wollen. Dass die Bundesliga irgendwas in Richtung Selbstvermarktung plant und andenkt, ist jetzt auch kein neues Geheimnis, wenn es da um eine Zukunft geht. Dass man da vielleicht in irgendeiner Art und Weise zusammenfindet, würde ich jetzt nicht ausschließen. Es liegt aber halt schon noch in relativ ferner Zukunft. Ich kann auch schon fix verraten, wir werden uns auch keine La Liga-Rechte mehr leisten können. Und auch die deutsche Bundesliga wird eng. Also ich glaube, wenn, dann kann es vielleicht eher in eine regionalere Geschichte gehen. Ganz konkrete Pläne gibt es aktuell aber keine.
Kommen wir zum Abschluss noch einmal zurück zur österreichischen Bundesliga. Wir sind jetzt bei Runde 28, es sind noch 4 Runden übrig. Andi Herzog hat gestern im Fernsehen gesagt, er sieht den LASK als Meister, sollten sie in Hartberg am Sonntag gewinnen. Gibst du ihm recht?
Also die Bundesliga wird definitiv nicht in der nächsten Runde entschieden, was auch immer da passieren wird, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Dass die Trendkurve des LASK sehr gut ausschaut und dass der LASK sowohl defensiv als auch offensiv aktuell qualitativ wirklich exzellent aufgestellt ist, hat der SK Sturm jetzt bei den zwei Unentschieden schon schmerzvoll erfahren müssen. Ich glaube nach wie vor, dass für mich ist nach wie vor Sturm der Favorit. Die haben halt in der Meisterrunde noch kein Spiel verloren und wirken auf mich in Summe zumindest am stabilsten, gleich psychologisch. Der LASK insofern im Vorteil ist, dass zumindest von außen betrachtet, Sturm mehr muss als der LASK und der LASK mehr kann. Salzburg sehe ich übrigens nicht mehr wirklich im Titelrennen. Also die zwei Siege gegen den Lieblingsgegner Austria darf man nicht überbewerten, vor allem wenn man sich angeschaut hat, wie die eingefahren worden sind. Also da hat die Austria mehr zu den Salzburg-Siegen beigetragen als Salzburg selbst.
Aber ist es tatsächlich so, dass Sturm mehr muss als der LASK, nur weil man Titelverteidiger ist?
Man ist Titelverteidiger, man ist an der Tabellenspitze. Also ich glaube schon, dass das Mindset in Graz, aber das können Sie sicher besser beurteilen, schon eher, dass man da mehr in einer Favoritenrolle ist. Ich weiß nicht, wie weit man sich eingestehen will. Aber als Titelverteidiger und Tabellenführer bist du halt in der Favoritenrolle.
Okay, dann mach mir den Gefallen, weil wir haben das jetzt letztens auch schon versucht, wissend, dass man wahrscheinlich nur scheitern kann. Damit tipp mir die ersten sechs der Meistergruppe bitte fürs Ende.
Okay, erster Sturm, zweiter LASK, dritter Salzburg, vierter Rapid, fünfter Austria, sechster Hartberg.
Alles klar, vielen Dank.
Gerne.
Ja, Jürgen, also für den Harald ist der SK Sturm der Titelfavorit. Kannst du dich dem anschließen?
Ja, wir haben es im Nachgang des Telefonats noch relativ lang diskutiert, wie er dazu kommt. Ich kann's. Der Ausgangspunkt meiner Frage war ja die Behauptung von Herzog auf Sky, dass der LASK jetzt der Favorit für ihn ist, speziell wenn sie das Hartberg-Spiel nächste Woche, am Wochenende jetzt, siegreich bestreiten können. Der Harald ist erstens der Meinung, dass das für den LASK nicht einfach wird dort, so wie für alle nicht. Und er sieht Sturm noch immer am kompaktesten und stabilsten und auch mit dieser Serie ausgestattet, dass man einfach wirklich wenige Tore kriegt und dass man hinten sehr stabil ist. So erklärt er, dass für ihn Sturm weiterhin der Favorit ist. Und O-Ton darf ich noch zitieren, ich glaube, das war im Nachgespräch, der LASK wird noch federn lassen, ist er der Meinung, in diesen letzten vier Spielen. Also dann, wenn das so ist, dann kann ich ihm zustimmen, aber ich bin mir nicht sicher, ob das so sein wird.
Ja, nicht. Also ich hoffe natürlich, dass der LASK vielleicht weiterhin seine Nerven nicht so im Griff hat, wie jetzt gegen Sturm in Liebenau.
Das über Dietmar Kübauer muss man noch sprechen.
Ja, auch Dietmar Kübauer trägt natürlich seines dazu bei, mit seinen Aktionen an der Seitenlinie und seinen Interviews, die er so gibt danach. Das ist vielleicht das Einzige. Vom Kader, muss ich ganz ehrlich sagen, und von den Leistungen, die sie abrufen, ist in Summe für mich, stand jetzt schon der LASK der Favorit, weil sie auch in der Breite, in der Offensive, wenn man das mit unserer Offensive vergleicht, schon ein ganz anderes Angebot haben, auch wenn jetzt ein Danny Ren natürlich gesperrt ist. Da geht trotzdem noch genug. Hartberg auswärts, ja, schwierig, wobei ich Hartberg, also aus Hartberger Sicht, wenn die auswärts spielen müssen, finde ich die fast unangenehmer dann als Gegner. Da glaube ich, dass sie dann in Hartberg vielleicht leichter zu knacken sind sogar noch. Von dem her, ja, ich hoffe natürlich, der Harald hat recht mit seinem Favoritentipp. Ich kann mich momentan noch nicht ganz anschließen, aber das liegt vielleicht daran, dass der Eindruck vom Mittwoch noch recht frisch ist.
Ja, vor allem ich finde, dass die LASK-Spieler, sie ja auch die Interviews nach dem Spiel jetzt in Graz am Mittwoch, was Kalajdzic und Horvat da an besonnenen, vernünftigen und inhaltlich klugen und richtigen Interviews geben, hebt sie erstens positiv von ihrem merkwürdigen Trainer ab, der sie wieder die eine oder andere Sache geleistet hat. Und ich glaube, dass diese Mannschaft trotz Kübauer cool ist. Ich glaube, die lassen sie da gar nicht so eine Theatern. Eventuell hat es an Danny Ren schon gemacht, aber der dürfte eher sowieso ein bisschen ein Heißsporn sein. Aber grundsätzlich schauen die schon sehr stabil aus, auch von dem, wie die Kicker so aufgestellt sind, finde ich.
Übrigens, weil du Horvat gesagt hast, müssen wir schon noch die Szenerie rund um den Führungstreffer für den LASK besprechen, weil es ist auch irgendwie sinnbildlich für die Krise der Sturmangreifer, weil vorangegangen ist diesem Tor ja eine sehr, sehr gute Chance für Maurice Malone, die er auf seinem starken Fuß eigentlich abschließen kann und das dann in einer derart miserablen Qualität macht, dass daraus postwendend ein Gegenangriff entsteht, wo Sascha Horvath dann Otakitischvili davonläuft, was er tatsächlich richtig gut macht und Uso dann völlig allein den Ball einschweißen kann, weil da auch kein Sturmspieler mehr hinterherkommt oder viel zu spät hinterherläuft. Aber das war schon ein bisschen eine sinnbildliche Szene, wenn man so an die Stürmerqualitäten bei Sturm denkt.
Ja, aber da zieht es halt auch durch und da ist halt dann die Restverteidigung in der Box beim Gegenstoß bei uns halt auch inexistent. Das ist, da ist genau gar keiner meilenweit, wenn der Uso zum Schuss kommt. Dass der Otter kommt ein bisschen zum Handkuss, weil er in diesen Sprint gehen muss mit dem Horvath, der einfach wirklich sehr, sehr, sehr schnell ist und der Otter eigentlich ein guter Zweikämpfer ist, so in der Rückwärtsbewegung. Da hat er eh alles versucht, sieht man eh in der Zusammenfassung und in der Zeitlupe, aber der ist ihm einfach zu schnell gewesen. Und der hat diesen Sprint da wirklich beinhart durchgezogen. Und dann den Pass auch noch gespielt, also aller Ehren wert, aber wie wir dann noch in der Box aufgestellt waren, da hätten einige Stürmer, glaube ich, ein Tor schießen können, auch die nicht so gut sind wie der Uso.
Ja, aber dafür, Nebenbemerkung vielleicht noch, jetzt hat man es zweimal mit Maurice Malone versucht, vor dem Spiel in Linz, hat Fabio Ingolitsch gemeint, er wollte ihn auch belohnen für eine sehr gute Trainingswoche. Man hat offensichtlich gesehen, dass es jetzt am Feld nicht so hinbringt wie im Training, offenbar. Was aber dafür schon, womit sich auch, was ich auch gestern gesehen habe, wie er ausgetauscht worden ist, es hat doch eine gewissermaßen eine kleine Versöhnung zwischen dem vor allem längsseitig sitzenden Publikum und Sidi Chatter stattgefunden, weil der ist wieder doch unter recht großem Applaus dann verabschiedet worden. Natürlich muss man sagen, hat er auch seine eher slapstickhaften Momente dabei gehabt. Ich glaube, einmal hat er einen Ball mit dem Gesicht angenommen in der ersten Halbzeit. Aber er hat genauso seine Dribblings gehabt und war dann auch einer der wenigen im Sturmtrikot, die noch in diese Dribblings gegangen sind und versucht haben, dann auch über die Seite durchzudribbeln und den Ball dann in den Strafraum zu bringen. Also er hat es tatsächlich geschafft, sich da aus dieser Krise ein bisschen rauszubekommen, auch wenn er weiterhin nicht der große Torjäger ist. Aber das wird er möglicherweise auch nicht mehr werden. Was die restlichen Stürmer anbelangt, betrifft jetzt nicht nur Malone, sondern auch Rory Wilson ist ja dann noch eingewechselt worden, von dem sich Micha Parenzen ja noch verspricht, dass er zumindest in einem Spiel dann irgendwas Besonderes leisten wird. Mittwoch war das nicht der Fall, weil mehr als eine Aktion im Strafraum, wo er einen Gegner umgeschoben hat, habe ich jetzt nicht in Erinnerung.
Na, und Kayombo wird nicht einmal mehr eintauscht. Also da ist offenbar die Hoffnung aufgegeben worden, weil wenn nicht in einem Spiel wie dem, wo du jede Offensivkraft nur brauchst am Schluss. Aber ja, ich glaube, Sidi Chatter hat ein bisschen mehr gesehen und anerkannt, was er arbeitet und wie viel er arbeitet. Und ich glaube, dass ihn jetzt leider der Malone als Scapegoat ablösen wird, weil da rumort es jetzt immer mehr bei dem, glaube ich. Ich glaube, das ist auch. Ich bin mir nicht sicher, ob das insgesamt noch funktionieren kann. Ich bin mir sicher, dass es diese Saison immer funktioniert. Vielleicht kann er nach einer ordentlichen Vorbereitung mit einem neuen Selbstvertrauen in der Saison starten, wo es besser geht. Aber ich glaube, für diese Saison kann man den Maurice Malone leider abschreiben. Der wird sie nicht fangen in diesen Stressspielen, die da jetzt noch warten.
Würde mich sehr überraschen, auch wenn ich es ihm natürlich wünsche, wenn es passiert und wenn er noch trifft. Aber in Summe muss man dann schon sagen, wenn man dann auf der Suche nach Gründen ist, warum er nicht so performt hat und vielleicht sollte es nicht reichen für die oberste Platzierung in der Meisterschaft, dann kann man es schon auch an der eher suboptimal gelaufenen Stürmersuche in den letzten beiden Transferperioden festmachen.
Ganz sicher sogar. Also gar keine Diskussion.
Dann schauen wir jetzt vielleicht noch auf das Restprogramm. Sturm trifft jetzt eben auf die Austria in der kommenden Runde. Dann geht es nach Salzburg, dann nach Hartberg und zum Finale kommt Rapid. Der LASK wiederum muss jetzt nach Hartberg, hat dann Rapid zu Hause, spielt noch zu Hause gegen Salzburg und muss dann zur Austria in der letzten Runde. Und Salzburg spielt jetzt bei Rapid dann eben zu Hause gegen Sturm beim LASK und hat in der Schlussrunde Hartberg zu Gast. Jürgen, du hast den geschätzten Harald Brandl nach seiner Top-6-Prognose gefragt. Traust du dir ebenfalls eine Top-6-Prognose zu?
Ja, ich nehme seine, die war gut.
ja, die war hervorragend. Also will ich auch eigentlich nicht
Obwohl, widersprechen. Obwohl, die 5 und 6 würde ich tauschen, weil ich glaube, dass die Austria am Sprung ist nach ganz unten.
Meinst du wirklich? Ja.
Ja, also vom Momentum her sehe ich Hartberg eher vorne im Moment, was jetzt nicht gut für uns ist, wegen dem spielen wir noch.
Ja, ich meine, zumindest im Hinblick auf den Sonntag wäre es nicht so schlecht, wenn die Austria weiterhin in Form tief bleibt und der Torhüter Radlinger weiterhin nicht so gut ist im Ball annehmen und so. Aber ja, wenn weiterhin genug Eigenfehler auf violetter Seite passieren, dann kann ja Sturm hat ganz gute Chancen, auch das Spiel zu gewinnen.
Möchtest du anders rein als der Kollege Brandl?
Nein, eigentlich nicht. Wie schon geäußert, Zweifel habe momentan, dass das sich für Sturm ausgeht und ich den LASK schon in der Pole Position sehe, was jetzt das Momentum und die Qualität insgesamt des Kaders und des momentan zur Verfügung stehenden Personals, wenn ich das berücksichtige. Aber ich hoffe, die Brandlsche Prognose geht auf und tritt ein.
Es gilt nämlich heute und immer alles für die Schwarzen. Das heißt, du musst das tippen, weil jetzt geht es um die Wurst.
Ja, natürlich.
Wir müssen tippen für Sturm und wir müssen jetzt in die Stadien gehen und laut schreien, weil das ohne das wird sicher nicht gehen.
Das auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich was auch sehr positiv war an diesem Mittwoch auch wieder in jeder Phase, in jedem kleinen Moment, auch sei es nach diesem sehr frühen ersten Ausschluss für den LASK, angetrieben von der Kurve auch dann das ganze Stadion versucht, diesen Moment auch mitzunehmen und in positive Energie zu verwandeln. Also ich glaube schon, und das stimmt mich wiederum zumindest sehr positiv, was die Heimspiele, aber sicher auch die Auswärtsspiele betrifft, weil dort auch die Auswärtssektoren rappelvoll sein werden. Der Support und der Drive, der drinnen sein kann in Liebenau auch wenn es spielerisch gerade nicht so läuft, das ist ein extra Boost, das sagen ja auch Spieler, das sagt ja auch Fabio Ingolitsch, das ist was Besonderes, wenn das dazukommt, wenn die Kurve Fahrt aufnimmt, wenn das Stadion steht, das kann noch extra Energie freisetzen in diesen letzten
Runden. Genau. Und auf diesem Weg gute Besserung an Kollegen Pelitz, der momentan stimmlos zu Hause herumliegt. Werde gesund bis Sonntag, wir brauchen dich zum Schreien.
Unbedingt, ja. Gesund werden, Mike.
Nach Hartberg nehme ich den Glücksbringer mit dann, den Sohn. Das funktioniert meistens. Das hat
meistens schon in der Vorsaison hervorragend funktioniert.
Genau, aber ich habe gesagt, es gibt gar keine Diskussion, du fährst mit.
Sehr gut. Dann kann ja
Wenig schief gehen,
sagen wir so.
Ein bisschen was kann immer schief gehen, aber eigentlich wenig.
Sagen wir so. Was habt ihr noch besprochen, der Harald und du? Thema 16er Liga sieht er eigentlich wie wir in der Vorwoche diskutiert haben. Und
weil wir sind nämlich dagegen, wer sich erinnern kann.
Wir sind dagegen offiziell, um es noch einmal anzubringen. Und wie wir sieht er da eigentlich keine Mehrheitsfähigkeit in der Liga auf uns zukommen. Von dem her wird das wohl auch kein Thema werden so schnell. Und deswegen habt ihr dann auch noch über die zweite Liga gesprochen, weil die große Frage bei so einer 16er Liga in der Bundesliga wäre dann, was passiert aus der zweiten Liga? Und da wird ja wohl das Interesse gerade von Lola 1 sein, dass die attraktiv bleibt, weil die ja ab der kommenden Saison auch Geld verlangen für die Livestreams. Und zumindest, danke für die Frage, können wir uns als TV-Konsumenten Hoffnung machen, dass wir die zweite Ligaspiele auch möglicherweise am Fernseher, sprich über andere Endgeräte wie Apple TV etc. verfolgen können.
Schaut so aus, es wird an einer eigenen App gearbeitet. Ansonsten wurde empfohlen, als würden wir es nicht wissen, dass wir das HDMI-Kabel anstecken können am Fernseher.
Aber das ist so. Da gibt es. Dafür ist man mittlerweile zu bequem, wenn man vom Fernseher sitzt.
Natürlich. Das ist eine verwöhnte Generation.
So ist es. Gut, dann hoffen wir, dass da eine Lösung kommt und dann ist das ja auch eine runde Sache, die da angeboten wird für die zweite Liga. Apropos zweite Liga, wir schauen auch kurz dorthin, weil auch in der zweiten Liga befinden wir uns ja im Liga-Finish und Jacomini 09, aka Sturm 2, hat noch 4 Spiele vor sich und zuletzt hat wieder mal das Murmeltier gegrüßt, insofern als, dass man in Führung gegangen ist gegen Klagenfurt, aber es einmal mehr nicht geschafft hat, eine solche drüber zu bringen oder eben auch noch zu erhöhen. 1:1 dann am Ende. Dadurch hat man leider den Anschluss an die Klagenfurter nicht herstellen können und bleibt leider einsamer 14. in der Liga.
Ja, und wo spielen wir das nächste Heimspiel?
Das nächste Heimspiel, da gibt es wieder eine Planänderung, aber nicht, wie manche vermuten möchten, liegt es an der Wiese in Gleisdorf, sondern es liegt am Gegner, denn der lautet Austria Klagenfurt und die nehmen ja
Salzburg. Bekanntlich sehr...
Austria Salzburg, bei Klagenfurt waren wir gerade. Die Klagenfurter haben nicht so viele Fans mit wie gewöhnlich, aber die Austria Salzburg schon. Und deswegen weicht man wieder nach Leoben aus. Wir sagen jetzt nicht, wie dieses Stadion genau heißt, weil wir das tunlichst vermeiden.
Pumperer-Stadion.
Pumperer-Stadion, sagen manche. Am 2. Mai um 14.30 Uhr. Also Sturm 2 gegen Austria Salzburg in Leoben. Und davor, am kommenden Wochenende, gibt es auch wieder eine Matinee für die Zweier, wie schon gegen die Vienna. Diesmal auch wieder Sonntag 10.30 Uhr. Gegen die Admira auswärts. Hoffentlich sind alle ausgeschlafen und es läuft dann besser als bei der Vienna, wo man dann am Ende leider auch verloren hat.
Also, das Universum will nicht, dass ich Zweierspiele schaue, weil immer, wenn ich zum Heimspiel nach Graz fahren muss, am Nachmittag ist am Vormittag ja. In Wien Spiel. Leider geht sich das deswegen wieder nicht aus.
Das ist schade. Aber gut, so viel zur zweiten Liga und damit widmen wir uns heute noch ein bisschen ausführlicher dem Fußball der Frauen beim SK Sturm, denn für die Schwarzen steht da der Beginn der Meisterrunde unmittelbar bevor. 4 Teams spielen dort um die obersten Plätze und von Beginn an liegt die Austria aus Wien klar in Führung vor dem SK in St. Pölten, Sturm und RB Salzburg. Ja, und nachdem wir in der Vorwoche die Trainer der Einser und Zweier der Männer gehört haben, ist es diesmal Zeit für den Frauen-Headcoach. Deshalb habe ich mit Tore Čaković telefoniert und mit ihm die Ausgangslage vor den letzten 6 Saisonspielen besprochen. Außerdem erzählt er von den Planungen im Hinblick auf die kommende Saison und wie es mit dem Nachwuchs bei Sturm so aussieht. Folgendes hat mir Tore Čaković in dieser Woche erzählt. Ja, Tode, eine Länderspielpause geht zu Ende und das heißt für Sturm, es wartet jetzt die Meisterrunde auf euch. Noch 6 Spiele warten in dieser Saison. Wann hast denn jetzt du mit dem Team in dieser spielfreien Zeit konkret gearbeitet?
Ja, ganz genau, Andi. Wir haben jetzt 6 intensive Spiele auf hohem Niveau in der Playoff-Phase. Das war unser Ziel. Das primäre Ziel einmal, das obere Playoff zu erreichen. Wir haben das geschafft und für uns... Ganz klar ist die Playoff-Phase eine Chance, unsere Entwicklung zu bestätigen.
Hast du in dieser Länderspielpause auch die Länderspiele, konkret die der Österreicherinnen, verfolgt oder hast du dich damit gar nicht beschäftigt?
Sowohl als auch. Nicht im Detail, aber ich habe natürlich mir ein paar Minuten angesehen, aber im Detail habe ich mir die Spiele nicht angesehen.
Was ist so der Eindruck, wenn man 2 Spiele gegen einen Gegner hat, der natürlich ein großer Name im Frauenfußball ist, das erste 1:5 verliert und das zweite dann mit einem 0:0 bestreitet?
Ich denke, dass Deutschland also aktuell in vielen Bereichen noch einen Vorsprung hat, vor allem in Erfahrung und individueller Qualität. Und das ist sicher nicht einfach, sich mit dieser Nation zu messen. Aber ich denke, im zweiten Spiel hat die Nationalmannschaft ein gutes Gesicht gezeigt und hat sich, denke ich, gut präsentiert. Auf der anderen Seite denke ich auch, dass Deutschland jetzt nicht das beste Spiel hatte, aber am Ende des Tages sieht man das Resultat und du hast die Null gehalten.
Wenn wir jetzt zu eurem Team kommen, das war das letzte Spiel vor dieser Länderspielpause, war das Cup-Halbfinale in Wien gegen die Austria. Wieder mal ein enges Spiel mit auch teilweise kuriosen Szenen dann am Ende rund um diesen vermeintlichen Elfer. Wie sehr hat dich dieses Spiel danach noch beschäftigt?
Ja, sehr. Das beschäftigt mich. Das wird mich beschäftigen. Es ist nicht einfach, weil die eine Szene brutal weh tut, aber das ist jetzt hinter uns. Ich will jetzt das Thema nicht groß machen, aber es ist so eine ganz klare Fehlentscheidung. Aber wir müssen jetzt schauen, dass man den Fokus wiederfinden, beziehungsweise die Mannschaft geht damit überragend um und sie versucht wirklich, sich nur auf den Fußball zu fokussieren. Aber das, was passiert ist, ist ein bisschen ja, für uns nicht ganz einfach gewesen, in diesen Momenten die Situation zu akzeptieren. Aber die Situation und das Spiel ist jetzt hinter uns. Wir müssen uns schnellstmöglich wieder auf die nächsten Spiele fokussieren.
Jetzt hat eben dein Team vor Beginn dieser Meisterrunde einen relativ großen Rückstand auch auf die vorderen Plätze, aber auch ein bisschen ein Polster auf Platz 4. Wie legst es du als Coach und wie legt es ihr als Team da jetzt an?
Ich bin grundsätzlich also extrem stolz also auf die Mannschaft, auf die Entwicklung, aber vor allem auch auf ihre Verhaltensweisen am Platz und außerhalb des Platzes. Denn nur wegen dieser Spielerinnen haben wir als Trainer überhaupt die Möglichkeit, in dieser Position zu sein. Das ist für mich sehr, sehr wichtig zu sagen. Wir haben uns dieses Niveau im letzten Jahr erarbeitet. Wenn wir es schaffen, den dritten Platz zu bestätigen, wäre das eine klare Bestätigung unserer Entwicklung. Ich weiß, Austria und St. Pölten, sie sind vor uns und sie sind im Moment eine andere Dimension. Aber für uns, also ich bin stolz auf unseren Weg, weil wir setzen bewusst auf junge Spielerinnen aus unserer Akademie und versuchen gleichzeitig maximal erfolgreich zu sein auf der anderen Seite. Und nochmal, ja, die Ergebnisse sind wichtig, aber die Entwicklung dieser Mannschaft steht für uns im Mittelpunkt.
Trotzdem ist jetzt wahrscheinlich gleich dieses erste Spiel gegen Salzburg möglicherweise dann doch entscheidend, ob es überhaupt noch zu einem Kampf um diesen vierten Platz kommt oder nicht. Im letzten Duell mit Salzburg gab es da dieses völlig wilde 5:5. Rechnest du wieder mit so einer wilden Begegnung?
Alles ist möglich natürlich im Fußball, aber wir gehen natürlich mit Überzeugung in die Playoffs und wollen zeigen, wofür wir als Mannschaft stehen. Und ja, wie du richtig sagst, die erste Runde ist sehr wichtig für uns. Wenn wir das Spiel gewinnen, sind dann +9 auf Salzburg. Wenn wir unentschieden spielen, +6 und die dritte Option gibt es im Moment für uns nicht.
Alles klar. Wie schaut es personell eigentlich aus? Gibt es derzeit irgendwelche angeschlagenen Spielerinnen bei euch zu beklagen oder kannst du aus dem Vollen schöpfen?
Stand jetzt alles gut, nur die Lena Breitznich ist noch ein Fragezeichen fürs Wochenende, aber im Großen und Ganzen schaut es gut aus. Aber wie gesagt, Lena Breitznich ist noch ein kleines Fragezeichen.
Das heißt auch, Sarah Kustrin ist gesund zurückgekommen vom Nationalteam.
Sie ist gestern zurückgekommen, ein bisschen müde natürlich, weil sie beide Spiele 90 Minuten gespielt hat. Aber sie ist wieder an Bord und wir sind natürlich sehr happy darüber.
Was jetzt besonders ist an dieser Meistergruppenauslosung für Sturm, was ich mir gedacht habe, man spielt dreimal auswärts und dann dreimal zu Hause. Weißt du, wie es dazu gekommen ist oder ist das in dem Fall irgendwie Zufall?
Ich denke, beziehungsweise nein, also ich bin da, glaube ich, nicht die richtige Ansprechperson. Da war sicher unser sportlicher Leiter, der Michael Jalitz, sicher mehr als ich. Aber es ist natürlich sehr spannend, wie du richtig sagst. Das habe ich auch noch nie erlebt, dreimal auswärts zu spielen und jetzt und danach dreimal zu Hause zu spielen.
Und wenn wir jetzt ganz nach vorne schauen, du hast das kurz schon erwähnt, du hast gesagt, St. Pölten und gerade auch die Austria sind in einer anderen Sphäre unterwegs in der Saison, wenn man sich die Punkte anschaut. Aber jetzt zeichnet sich da eben dieser Machtwechsel ab. Warum ist deiner Meinung nach die Austria in dieser Saison das Team, das da so vorne wegmarschieren hat können?
Also ich denke, sie haben Qualität auf jeder Position im Team. Auf der anderen Seite hatte St. Pölten im Sommer letztes Jahr einen Umbruch. Sie hatten 18 Abgänge, 17 Zugänge. Und für mich war das eigentlich schon zu erwarten, dass die Entwicklung so sein wird. Weil, wie gesagt, 18er Abgänge, 17er neue Spielerinnen zu verpflichten, das ist eine Monsteraufgabe für jeden Trainer. Und Austria Wien, sie haben, wie schon erwähnt, sehr hohe individuelle Qualität, sie haben Erfahrung. Also in vielen Bereichen sind sie wirklich sehr gut aufgestellt. Und für mich, wie gesagt, keine Überraschung im Moment.
Wenn man sich jetzt ja auch eure Situation trainingsmäßig anschaut, glaube ich, seid ihr, wenn ich es richtig mitbekommen habe, momentan auch wieder am Postplatz unterwegs, trainingsmäßig. Wie sind die Bedingungen gerade dort für euch und habt ihr dort quasi alles, was ihr braucht?
Ja, das stimmt, wir sind noch immer am Postplatz. Wir hoffen natürlich bald einmal, dass wir auch unser neues Trainingszentrum bekommen. Stand jetzt relativ gut. Wir sind zufrieden, wir haben neue Kabinen bekommen. Bewässerungsanlage ist installiert, sie ist auch aktiviert worden. Also Stand jetzt können wir zufrieden sein.
Sehr gut. Jetzt gibt es eine Diskussion bei den Männern, dass da auch gesprochen wird über eine Veränderung des Spielstils, was angestoßen wird natürlich allen voran vom Cheftrainer, aber auch vom sportlichen Leiter Michael Parensen. Ist das was, das auch dich als Cheftrainer des Frauenteams beschäftigt oder beschäftigt ihr euch damit oder ist es momentan überhaupt kein Thema, eure Ausrichtung hinsichtlich Spielstil zu ändern?
Ganz genau, wie du sagst. Also das ist wirklich aktuell kein Thema für mich. Also ich konzentriere mich wirklich auf unsere Aufgaben am Platz, weil wir haben klare Vision von uns und am Ende des Tages auch Mission. Wir wissen ganz genau, was wir im Moment beeinflussen können und wir wollen uns nur auf diese Aufgaben fokussieren.
Anderes Thema, das sich auch ein bisschen durch den Verein zieht und ja auch die Männermannschaft betrifft, ist ein bisschen, dass man doch auch ja Sparpotenzial ausschöpfen muss im Hinblick auch auf die Infrastrukturprojekte, die man gerade so umsetzt. Ist das was, das ihr auch im Frauenbereich merkt oder seid ihr irgendwie in irgendeiner Art und Weise auch davon betroffen oder merkst du gar nichts davon?
So stand jetzt wirklich nicht viel davon.
Das heißt, ich kann mir vorstellen, dass ihr, insbesondere du, aber auch der Michael Erlitz schon auch am Kader für die kommende Saison tüftelt. Es ist ja bekannt, dass mit der Anna Wirnsberger es eine prominente Spielerin gibt, die auch den Verein verlassen wird. Inwieweit seid ihr da schon in den Planungen auch schon zugange für die kommende Saison?
Ja, absolut richtig. Also für uns ist einmal ein ganz klares Ziel, den dritten Platz zu bestätigen, weil wir auch nächstes Jahr international spielen wollen. Auf der anderen Seite wollen wir auch so schnell wie es geht ein konkurrenzfähiges Team formen. Und wir wollen auch nächstes Jahr gut aussehen. Stand jetzt schaut es gut aus mit meiner Vorstellung, mit unseren Vorstellungen. Spielerinnen, die wir verpflichten wollen. Auf der anderen Seite haben wir auch einige Angebote für unseren derzeitigen Kader, was ja auch normal ist, wenn du so performst, Woche für Woche und wenn du die Minuten bei uns bis zum Grad sammelst, bist du immer attraktiv für andere Vereine, sowohl national als auch international.
Jetzt hast du vorher auch schon angesprochen, dass du ganz klar dafür stehst, auch junge Spielerinnen immer wieder auch neu einzubauen ins Team. Wie siehst du die Situation momentan, wenn du in den eigenen Nachwuchs, in die eigene Akademie schaust? Wie viel kommt denn da momentan nach?
Also, ich habe es auch kurz erwähnt. Also, die Akademie ist für uns schon ein zentrales Thema. Also, wenn man jetzt nur uns die Tabelle ansehen, Platz 1 und Platz 2 Austria und St. Pölten. Ich habe es gesagt, ich habe es erwähnt, aktuell haben sie wirklich in vielen Bereichen einen Vorsprung, aber unser Weg ist ein anderer. Wir setzen wirklich sehr stark auf Entwicklung und junge Spielerinnen. Und deshalb bin ich wirklich sehr zufrieden, wo wir aktuell stehen. Derzeit haben wir sechs Spielerinnen, die mittrainieren. Und wir haben auch Spielerinnen, die junge Spielerinnen, die derzeit in tragenden Rollen sind.
Das heißt, ja, ist eine außergewöhnliche Quote auf jeden Fall. Und du siehst da auf jeden Fall, wenn du in den Nachwuchs blickst, sprich in die U-Flick-Mannschaft, aber auch darunter in die U16, dass da einiges nachkommt noch.
Ja, absolut, absolut. Unabhängig von unserer Qualität ist es auf unserem Weg, jungen Spielerinnen eine gute Plattform zu geben und sie bestmöglich zu unterstützen, eines Tages auch die Minuten in der Bundesliga zu sammeln.
Wenn wir vielleicht auch noch kurz ein bisschen über den österreichischen Tellerrand hinausschauen. Jetzt gab es in den letzten Tagen groß die Rede davon, von einem Trainerwechsel in der deutschen Bundesliga, wo jetzt mit Marie-Louise Ether eine Frau auch in der Männerbundesliga trainiert. Dementsprechend hat es auch sehr viel Echo gegeben, auch sehr viel negative Wortmeldungen, auch sehr viel entbehrliche Kommentare. Inwiefern, wie geht es dir damit, wenn man feststellen muss, auch heutzutage noch, dass sehr, sehr viele Vorurteile und Ablehnungen gegenüber Frauen existieren in diesem Sport und da trotzdem noch sehr, sehr, sehr viel auch diesen Personen dann entgegenkommt.
Ich weiß, wovon du sprichst. Ich beschäftige mich wirklich sehr wenig mit anderen Meinungen. Ich habe da eine ganz klare Meinung. Also für mich steht die Qualität im Mittelpunkt. Ich denke, dass sie Qualität hat und deshalb ist sie als neue Cheftrainerin installiert worden. Und es geht nur um die Qualität einer Person, ob das eine Frau oder Mann ist. Für mich persönlich macht es keinen Unterschied. Wenn du deiner Mannschaft helfen kannst, wenn du fachlich, menschlich in Ordnung bist, ist es für mich ein absolut richtiger Schritt.
Abschließend, Tode, zu dir persönlich vielleicht noch. Was sind jetzt so deine eigenen Ziele für die abschließenden Runden jetzt noch, aber auch darüber hinaus deine nächsten Schritte als Trainer?
Ich denke, für mich war immer meine Mannschaft das zentrale Thema bei mir. Natürlich, auf der anderen Seite habe ich auch individuelle Ziele, aber wenn wir den dritten Platz bestätigen sollten, da bin ich dann sehr, sehr zufrieden. Das ist auch mein individuelles Ziel gewesen, sowohl von mir als auch von der Mannschaft. Wir haben Ziele definiert gehabt. Somit wäre ich ganz, ganz zufrieden, wenn wir den dritten Platz bestätigen könnten.
Alles klar, dann alles Gute dafür schon in der ersten Runde, jetzt am kommenden Wochenende und auch für die weiteren Spiele. Vielen Dank.
Vielen lieben Dank, Dankeschön.
Ja, der Einzug in die Meisterrunde war schon ein großer Erfolg, sagt Tode Čaković, der jetzt mehr über Entwicklung eigentlich spricht in dieser Meisterrunde als über Ergebnisse. Ist das deiner Meinung nach der richtige Ansatz für die kommenden Wochen?
Er sagt am Schluss aber schon auch, dass für ihn der Platz 3 das Ergebnis wäre, wo er dann sehr zufrieden wäre, wenn ich mich recht erinnere. Aber grundsätzlich, wenn du in dieser Meistergruppe bist, ich weiß jetzt gar nicht genau, was der große Unterschied zwischen 3 und 4 ist. Spielt 4 auch Europacup oder nicht?
Nein.
Nur 3. Naja, dann geht es wohl nicht nur darum. Obwohl ich den grundsätzlichen Zugang, den er ja durchs ganze Gespräch hindurch beschreibt, dass man das Youth League Team hat, auf das man sehr schaut, dass man viele Talente im Nachwuchs hat. Und er versucht, die hochzuziehen und damit sich auch abgrenzen will von dem, wie die Austria vor allem mit Zukäufen und Liga-Leerkaufen sich versucht, an die Spitze zu heben und zu halten. Kann ich das schon verstehen und nachvollziehen? Dieses immer nur Reden, es geht nur um die Entwicklung, ist halt dann in so Situationen, wo man ganz oben ist und wo es dann auch um sein oder nicht sein im Europacup geht, vielleicht nicht immer nur der ganz richtige Zugang, aber das wird er dann, glaube ich, intern nochmal ein bisschen anders kommunizieren vielleicht.
Ja, also das Einbinden junger Spielerinnen steht auf jeden Fall im Vordergrund. Ich habe irrtümlich Youth League übrigens gesagt, es geht natürlich um die Future League, wo...
Ich habe es nachgesagt, weil ich gerade den Zuspieler gehorcht habe.
Die Youth League ist im Männer-Nachwuchsfußball unterwegs natürlich, wie wir alle wissen. Future League heißt, wo ja Sturm...
Große Erfolge feiert.
Zweiter geworden ist mit... ein bisschen Abstand zu Salzburg, aber doch auch unter anderem vor den jungen Austrianerinnen zum Beispiel. Von dem her, ja, dürften da einige Talente unterwegs sein. Was wir vielleicht auch noch besprechen müssen, wo wir gerade beim Thema Austria sind, was man schon sehr deutlich merkt, ist, dass dieses Cup-Halbfinale dem Verantwortlichen bei Sturm ziemlich nachhängt. Daran knabbern sie alle irgendwie noch. Es gab ja da in diesem Spiel, wer es nicht gesehen haben sollte, beim Stand von 1-0 für die Austria eine äußerst kuriose Entscheidung, um es mal so zu formulieren, weil es wurde nach einem Zweikampf im Strafraum zunächst auf Elfmeter für Sturm Graz entschieden und dann auf wundersame Weise wurde dieser Elfmeter zurückgenommen. Und es hat eigentlich keiner mehr verstanden, warum, beziehungsweise war dann die Rede davon, es hat ein Abseits gegeben, das eigentlich niemals hat stattfinden können in dieser Aktion. Und ja, da war der Unmut sehr, sehr groß, auch der Unmut gegenüber des Schiedsrichterteams natürlich, der Schiedsrichterin, die sich da einen groben Fehler erlaubt hat. Ja, da dürften auch, so erzählt zumindest die Sturmseite, die Austria-Spielerinnen, gerade die routinierten Spielerinnen, sehr deutlich versucht haben einzuwirken auf die Schiedsrichterin, dass sie das doch bitte zurücknehmen möge. Ja, wir waren nicht dabei, wir haben es nicht genau gesehen, wir kennen jetzt nur diese Erzählungen, die es gibt. Von dem her, was zumindest übrig bleibt, ist, und das zieht sich auch ein bisschen durch, weil auch wenn man das andere Cup-Halbfinale ansieht, auch da gab es eine Elfmeterentscheidung, die ja zumindest sehr fragwürdig ist. Das Niveau des, der Schiedsrichterinnen und des Schiedsrichterteams in der Frauenbundesliga ist äußerst ausbaufähig, um es einmal so zu formulieren. Und gerade wenn man dem Tore Djakovic so zuhört, ist der Unmut bei ihm sehr groß, weil er natürlich so argumentiert, er und sein ganzes Staff investieren natürlich wahnsinnig viel Zeit, Woche für Woche in der Gegnervorbereitung und in der Ausrichtung für die einzelnen Spiele. Und wenn dann dort Unparteiische unterwegs sind, die sich ja einmal pro Woche, einmal alle zwei Wochen mit Fußball beschäftigen und dann solche Entscheidungen treffen, ist das nachvollziehbarerweise sehr schwer zu verkraften manchmal.
Und das war halt einfach das Spiel des Jahres, weil das war der einzige Weg zu einem Titel in dieser Saison und das ist halt dann sehr, sehr bitter, wenn das so nicht funktioniert. Wenn man da 4-0 kriegt, okay, dann wird man es wahrscheinlich in einer paar Tagen abgehakt haben und sagen, okay, war nicht. In dem Fall denkt man sich halt, das hätte Vari, was natürlich nichts hilft, aber da wäre halt tatsächlich die Möglichkeit gewesen, dass man in dieses Cup-Finale kommt. Und wenn man dann im Finale ist, dann ist ja alles möglich. Und das wird man sich halt dann sehr, sehr oft noch überlegen im Nachgang. Und deswegen wird das auch noch immer wehtun, wenn er dran denkt. Oder wenn du ihn danach fragst.
Ja, sorry, Tode. Zum Thema Ausblick auf die kommende Saison hat er auch schon gesagt, dass man da in Planungen ist. Zumindest fix ist ja, wie wir alle wissen, dass Anna Winsberger den Verein verlässt und den Sprung eben nach Deutschland macht, zu Essen. Aber er hat auch ganz klar gesagt, es gibt Interesse an mehreren Spielerinnen, die sehr gut performt haben in der Saison. Und ja, da wird man natürlich sehen, wie dann sich dieser Kader zusammensetzt für die kommende Saison. Da wartet sicher noch einiges an Arbeit, auch wenn er gesagt hat, es entwickelt sich jetzt ganz gut, was auch seine Vorstellungen betrifft in Bezug auf neue Spielerinnen, die man holen möchte. Aber der Fokus liegt, und das wird ja nicht müde zu betonen, auch da junge Spielerinnen zu entwickeln und noch da immer wieder einzubauen. Und ja, was haben wir noch besprochen? Das Thema Infrastruktur ist natürlich immer eines. Da sagt er, es ist ganz okay gerade beim Postplatz, wo sie trainieren. Wobei ja schon klar ist, dass man es kaum erwarten kann, bis man dann auch wirklich angemessene Trainingsbedingungen hat im Sinne von einem professionellen Umfeld, wie es dann hoffentlich auch in Buntigam herrschen wird, im neuen Trainingszentrum, das man bekommt. Das wird noch ein paar Monate dauern, wird ja erst im Herbst, wie wir wissen, dann eröffnet werden. Und ja, das ist es im Großen und Ganzen. Ich hoffe, und das will ich auf jeden Fall schon noch anbringen, dass auch wenn jetzt natürlich alles davon die Rede ist, wie wichtig und wie spannend die ganze Meisterschaftsentscheidung bei den Männern ist, dass man auch im Verein nicht vergisst, was man mit dem Fußball der Frauen so vorhat, weil, wie gesagt, wenn man den verantwortlichen Protagonisten so zuhört, dann investieren die wahnsinnig viel Zeit und Aufwand in ihre Tätigkeit und erreichen wirklich große Erfolge mit den zur Verfügung stehenden Möglichkeiten. Und da würde mich, und das ist eh vielleicht einmal eine Idee auch für uns, das wieder mal aufzugreifen, schon interessieren, was so eine Zukunftsperspektive aus einer wirtschaftlichen, aus einem wirtschaftlichen Gesichtspunkt heraus betrifft, was jetzt den Frauenfußball bei Sturm betrifft. Weil die Austria, wenn man Tode Djakovic zuhört, ist jetzt nicht insofern nicht sein Vorbild, weil er nicht quasi die Liga zusammenkaufen will und nur Routiniers haben möchte, die dann mit Halbgas quasi durch die Liga spazieren, sondern er will Spielerinnen entwickeln. Aber die Frage ist halt, stellt man ausreichend Mittel zur Verfügung und könnte man nicht mit vergleichsweise wenig Geld, wenn man es mit Männerfußball vergleicht, da doch noch sehr, sehr viel mehr herausholen?
Ich glaube, es ist schon einige Jahre her, seit wir das genau so das erste Mal gesagt haben, oder? Dass man nicht viel Gerstl brauchen würde, um dort relativ schnell relativ viel bewegen zu können. Und wenn man nachfragt, kriegt man immer die gleichen Antworten. Man ist eh schon so involviert in den Frauenfußball. Man tut mehr als andere. Und das muss dann so quasi reichen. Wird halt so, wird man nicht wirklich vom Fleck kommen. Und das wäre aber den wirklich gute Arbeit leistenden Protagonisten und ihnen zu wünschen, dass man da eine Honorierung erzeugt. Was es an sturmunabhängig positiven Dingen eventuell zukünftig geben wird, es gibt Interesse oder zumindest Bestrebungen der Bundesliga, die Frauen einzugemeinden, also dass die vom ÖFB rauskommen, weil der ÖFB sie eh gerade irgendwie nicht wirklich drum schert sozusagen und das eher stiefmütterlich behandelt auf mehreren Ebenen. Und dass eine Eingliederung in die Bundesliga und die Strukturen dort wahrscheinlich eine Professionalisierung bedeuten würde, minus Schiedsrichterwesen, weil das wird beim ÖFB bleiben, leider. Und es gibt auch Interesse, und das ist aber noch ein ungelegtes Ei sozusagen, dass es auch einen Anbieter gibt, der die Frauenbundesliga als Kollektiv ganzheitlich übertragen wollen würde. Da ist man in Verhandlungen mit dem ÖFB, wäre natürlich wahrscheinlich auch ein guter Move, dass man nicht so fleckerteppichmäßig irgendwann einmal ein bisschen Krone TV, irgendwann mal ein bisschen dort Frauenspiele schauen kann.
Auf jeden Fall. Also Sichtbarkeit ist ein ganz wichtiges Thema und wenn das wer auf professionelle Beine stellen kann mit einer entsprechenden Übertragung und größeren Berichterstattung rundherum, dann wäre wahnsinnig viel geholfen. Auf jeden Fall kann man
so
hoffen,
dass da
was wird. Gut.
Bisschen zu ausweichend waren die übrigens Todesantwort, um nur ein Thema kurz aufzumachen. Nach der Frau Ether, das war mir ein bisschen zu wenig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es geht nur um die Qualität, ist ein bisschen ein Ausweichding. Weil wir gehen ja davon aus, dass ein Verein immer nach dem Kriterium der Qualität seine Trainer und Trainerinnen aussucht. Und es geht ja vielmehr darum in diesem Fall, dass es wahrscheinlich sehr viele Frauen mit ähnlicher oder gleicher Qualität gibt wie Männer, die aber trotzdem nicht zum Zug kommen. Und da hat er sie ein bisschen einfach davon gestohlen, finde ich, mit seiner Antwort. Es geht nur um die Qualität und die hat sie sicher und deswegen war es eine richtige Entscheidung. Es geht ja eigentlich um viel mehr. Es geht ja eigentlich darum, dass man, wie heißt es am Jobmarkt, immer bei gleicher Qualifikation werden Frauen bevorzugt. In Wirklichkeit müsste das bei Fußballvereinen auch so sein, um mal was zu bewegen.
Definitiv. Liegt aber wahrscheinlich auch daran jetzt beim Tode, dass er sich wirklich voll und ganz auf seine Tätigkeit als Sturmtrainer konzentriert und sich
so geklungen jedenfalls, ja.
Mit kaum was anderes beschäftigt. Also wirklich, wenn man mit ihm spricht, wird das sehr schnell klar, der fuchst sich da rein, der arbeitet mit allen oder recherchiert alle möglichen Details und arbeitet wirklich sehr, sehr akribisch dran, um Tag für Tag das Team besser zu machen und erfolgreich zu sein und da blendet er dann andere Themen bewusst aus, weil er sich voll und ganz seiner Aufgabe verschreibt.
Er schaut auch nur ein paar Minuten Frauenländerspiel.
Ja, auch das. Wobei, ja gut, von dem 1:5 hätten ein paar Minuten gereicht jetzt aus österreichischer Sicht.
Aber er hört
Black FM. Wiewohl das 0:0 danach durchaus erfolgreich war, muss man sagen.
Er hört Black FM, weil er folgt dem Motto.
So ist es. Er folgt dem Motto. Wie kaum ein zweiter, alles für die Schwarzen. Damit wären wir beim Nachrichtenüberblick, Jürgen, und wären schon wieder beim Thema Black FM, denn diese Ausgabe ist Volume 199 und auf Volume 199 folgt
200.
So ist es.
Und nach Adam Riese ist das nächste Woche.
So ist es. Was machen wir zu diesem besonderen Anlass?
Am Donnerstag, da wird es was geben.
Genau.
Für euch dann am Freitag.
Zum Hören. Also wir haben ja, nachdem wir vor kurzem ja erst auf großer Bühne wieder gesessen sind, haben wir uns diesmal dazu entschieden, dass wir eine, wie haben wir es genannt, Family and Friends Ausgabe machen.
Genau.
Und quasi in kleiner, geladener Runde über Sturm, Black FM und wie es uns mit dem allen so geht, reden wollen.
Genau. Und so, ich habe jetzt kurz vorher die schon bestätigte Gästeliste durchgeschaut, so wenig sind es dann gar nicht. Die da kommen, aber wir werden da so einen exklusiven Rahmen bilden in unserem Studio und dort mit diesen Leuten, die uns entweder begleitet haben, eine wichtige Rolle in unserem Leben oder im Black FM Leben spielen und so ein bisschen zurückblicken werden, was denn so bisher geschah in diesen sehr vielen Jahren mittlerweile. Und so, der Andi hat gesagt, er wird da ein paar so Outtakes vortragen. Oder lustige Versprecher.
Also wenn ich sehr viel Zeit habe, würde ich es ja gerne rausschneiden, aber mehr als ein, zwei habe ich im Kopf. Aber das ist tatsächlich, wäre dann tatsächlich viel Arbeit, aber vielleicht fällt uns da ja was ein, aber zumindest vortragen werde ich es und was natürlich so in den 200 Folgen inhaltlich so passiert ist. Bin ich selber gespannt auf die Recherche, wer da gästemäßig ganz vorn dabei war, wer so am meisten zu Wort gekommen ist. Mal schauen, was wir da alles herausfinden kann. Und es ist uns natürlich sehr, sehr wichtig. Du hast es gesagt, es gibt wahnsinnig viele Menschen rund um Black FM, die uns sehr wichtig sind und sehr, sehr oft dazu beitragen, dass Black FM gelingt. Vor allem jetzt, wenn wir live unterwegs sind, braucht es wahnsinnig viele helfende Hände und denen möchten wir auch in der kommenden Woche ganz besonders Danke sagen und deswegen laden wir sie persönlich ein.
Genau, und wir glauben, das wird gut.
Wir glauben, das wird gut und wir arbeiten daran. Und wir werden natürlich auch die Black FM Community einbinden. Also wir werden mit der einen oder anderen Community-Frage oder bitten um Fragen und Anregungen und was uns sonst noch alles einfällt, in den nächsten Tagen noch so auf euch zukommen.
Aber wir werden, wie uns Kollege Wonisch noch mitgegeben hat, kurz vor dem Beginn dieser Aufnahme, weil ja Crunch-Time ist im Schneckentempo Meisterschaftsfinish oder Einäugige oder den Blinden Meister werden wird, werden wir natürlich auch kurz auf die Austria rück und auf Hartberg ausblicken, weil das lässt sich in dieser Zeit des Jahres nicht vermeiden.
Genau. Das wird Volume 200 werden. Zwei Nachrichten haben wir uns noch aufgeschrieben, betrifft jetzt auch die Bundesliga. Zum einen, wir beschäftigen uns ja hauptsächlich Gott sei Dank nur mit der Meisterrunde immer in der Männerbundesliga. Aber Jürgen, wenn wir da nach unten schauen, dann auch dort spitzt es sich zu und es könnte tatsächlich darauf hinauslaufen, dass der regierende Cupsieger und Fastmeister der Vorsaison in die zweite Liga marschiert. Der WRC steht am Abgrund.
Ja, und ich bin froh darüber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin ein bisschen blau-weiß-Linz-affin erstens und finde, dass dieser Verein eher in diese Liga gehört, so ganz grundsätzlich. Aber ja, da ist trotz eines wahrscheinlich meisterrunden Kaders, der dort herumläuft, eine Mannschaft unterwegs, die sich aber gar nicht mehr finden kann und dass da der Präsident jetzt sogar ein Kronenzeitung-Interview, ich glaube, heute gegeben hat, wo er trotz seinem 60er der ansteht, gemeinsam mit seiner Dagmar oder wie sie heißt, Dietmar und
Waltraud.
Wie heißt sie? Waltraud. Dietmar und Waltraud feiern gemeinsam ihren 60er nach dem Spiel gegen den GAK. Vielleicht fröhlich, vielleicht traurig, werden wir sehen. Es ist ihm noch nie so schlecht gegangen, hat er geschrieben. Und er überlegt sich überhaupt den Sinn seines Engagements, hat man da gelesen in der Krone. Also vielleicht geht es dort bald zu Ende mit dem FC Pellets.
Ja. Hätte man auch kaum für möglich gehalten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich die Protagonisten so anhört momentan, auch gerade nach dem Spiel jetzt gegen Blau-Weiß, da haben sehr wenig Spieler momentan Hoffnung, dass sie das noch wendet. Und ich finde auch die Äußerungen von Thomas Silberberger etwas komisch, weil für mich redet er so, als ob er noch immer Sky-Experte wäre. Weil er sagt dann so Sachen wie, er ist gespannt auf die Reaktion der Mannschaft. Schaut jetzt einmal, wie die Mannschaft so reagieren wird und schaut sich das einmal an. Also er spricht irgendwie so aus einer Beobachterrolle hinaus, obwohl er eigentlich Cheftrainer dieser Mannschaft ist und da irgendwie versuchen sollte, ein Wir-Gefühl zu erzeugen, aber das tut er auf keine Art und Weise mit seinen Äußerungen bislang. Und für mich hat das wirkt es auf mich sehr danach, dass das sich nicht mehr ausgehen wird für WAC. Vor allem, wenn man es mit Blau-Weiß Linz vergleicht, die jetzt in dem Heimspiel ganz klar gezeigt haben, dass die ein Team sind, das zusammenhält und auch sehr gut performt und angetrieben von einer treuen Fanschar im eigenen Stadion das Ruder da herumreißt und voll auf Abstiegskampf eingestellt war. Das war der WRC in dieser Saison nie und ich glaube nicht, dass sie das jetzt noch hinkriegen.
Ja, und ich bin im Zweifel, es ist halt auch so, was wir bei Sturm vorher besprochen haben, was die Macht der Kurve und die Macht der Fans ist, dasselbe gilt unten. Es hat der echte Fußballverein mit einer Kurve und einer Unterstützung und nicht nur hinterm Tor im Stadion, sondern im Drumherum, in der Stadt, in dem, was berichtet wird, in dem, wie die Leute drauf sind. Das macht einfach einen Unterschied, ob du Blau-Weiß Linz bist mit einer Gemeinde hinter dir oder ob du der WRC bist, der Zuschauer im Lavantal hat, weil dort halt sonst nicht so viel passiert in einem Stadion, das genau für gar nichts gut ist und so gar nicht für Stimmung. Das macht in solchen Schnittmomenten dann, glaube ich, einfach einen Unterschied.
Ja. Und
Gott sei Dank.
Gott sei Dank, ja. Also ich bin natürlich auch nicht unfroh, wenn der WRC aus der Bundesliga verschwindet, weil ja, wie du ausgeführt hast, mit einer großen, echten Fußballfangemeinde hat das nicht sehr viel zu tun, auch wenn sicher viele Leute sehr viel Herzblut reingesteckt haben in den Verein. Aber ich kann mir tatsächlich gut vorstellen, wenn es in die zweite Liga gehen wird, dass der Herr Riegler sagen wird, das war's für mich und der Verein macht dann irgendwo in einer unteren Liga weiter.
Ja, und wenn der Riegler sagt, das war's für mich, dann ist Amateurfußball, weil dann wird es nicht mehr ausgehen.
So schnell kann das gehen manchmal.
Org. Siehe Leicester City.
Die ja komplett durchgerasselt sind jetzt. Ja,
genau. Durchgereicht in dritte Liga.
Back-to-back-Abstieg hingelegt haben in die dritte Liga, ja. Passiert auch das 10 Jahre nach dem Meistertitel, glaube ich, oder? In der Premier League. Ziemlich genau.
Ja, wahrscheinlich 10 Jahre. Ich glaube, 2016 war das.
Ja, ja. Viel zu den Wölfen. Und eine andere Neuigkeit hat es in Hartberg gegeben dieser Tage, wo sich tatsächlich Manfred Schmidt dazu entschieden hat, auch zu sagen, ich mag nicht mehr und den Verein nach dieser Saison verlassen wird. Wo ich mich frage, wir reden immer wieder über Kommunikation, und wie man so eine Entscheidung dann nach außen trägt, wie es in dem Fall gelaufen ist, kann, glaube ich, keiner damit zufrieden sein, oder?
Na, kurz vor dem Match in Wien ist nicht optimal vielleicht, aber er dürfte intrinsisch grantig gewesen sein, weil es hat sogar die Präsidentin Anderl im Nachgang des Spiels gesagt, dass sie ihn versteht. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine Kritik am Herrn Chorherr war, dass er nichts weiter da hat oder wie sie das gemeint hat, aber sie verstünde ihn, dass er irgendwann eine Entscheidung wollte und die ist eben nicht gefallen. Der Manfred Schmidt sagt, die Vorstellungen über die Zukunft seien zu unterschiedlich, da fände man nicht zusammen. Das kann jetzt wahrscheinlich viel heißen. Entweder zu wenig Kohle, zu wenig Möglichkeiten am Transfermarkt oder er weiß schon, dass er ein, zwei wirklich attraktive Angebote hat im Sommer und sagt deswegen jetzt schon, wird nichts mehr, unterschreibt da nichts. Was es auch immer ist, für Hartberg ist es halt schwer, weil es hat natürlich, sie haben ja ein Händchen, den richtigen Trainer zu finden, immer wieder in Hartberg und das hat auch mit ihm jetzt wieder ganz gut funktioniert und sein Fußball und wie er Fußball angelegt hat, schon als Co-Trainer von Peter Stöger, ist halt für einen Club wie Hartberg prädestiniert und das ist deswegen wieder eine schwierige Aufgabe für diesen kleinen Club im Sommer wieder wen zu finden, der das hinkriegt oder jetzt. Im Sommer ist es schon spät.
Ja, Markus Schopp wäre natürlich die naheliegendste Option, weil
der könnte seinen Buben trainieren.
Da kennt, ja, wenn der tatsächlich über den Sommer hinaus in Hartberg bleibt.
Der ist ja nur ausgeliehen, gell?
Ja. Vielleicht wäre es ja was für Jürgen Säumel.
Ja.
Wenn er wieder Trainer sein will.
Ja, vielleicht. Will er, weißt du da mehr? Will er nicht mehr nein, Trainer sein?
Nein, ich habe nur schon länger nichts mehr von ihm gehört, wie es so um seine Zukunft ausschaut.
Ja, ich weiß nur, dass er Christian Ilzer in Hoffenheim besuchen war.
Das ist richtig, ja.
Kurz vor mir.
Also von dem her sind, glaube ich, seine Trainerambitionen aufrecht. Und er war ja auch schon Co-Trainer einmal in Hartberg. Oder täusche ich mich da jetzt?
Säumel war Co-Trainer in Hartberg, ja?
Ja.
Bei Markus also Schopp, bitte. Oder?
Ja, eben. Also bitte.
Also bitte.
Ich bin doch aufgeregt.
Aber Markus Schaub hat eh nichts zu tun. Und was lange währt, wird wieder gut.
Ja. Würden Sie sicher auch gerne nehmen. Wobei, wenn es eh schon finanzielle Einbußen gibt, so wie es Arnold betont und Manni Schmidt sagt, okay, da kann ich nicht mehr mit, macht es dann Markus Schaub?
Ja, offenbar hat Markus Schaub jetzt in einer sehr langen Zeit kein Angebot bekommen, das ihn offenbar hinterm Ofen hervorgelockt hat. Also vielleicht kriegt er auch keine und dann, bevor er nichts macht, macht er vielleicht wieder das. Und gefallen hat es ihm ja dort, heißt es.
Und, ja, erfolgreich war er auch. Also bitte. Wir werden sehen, was sie in Hartberg so tut in den kommenden Wochen.
Dann werden wir durch. Markus Schaub, der Guru von Hartberg. Nur alte Menschen wissen, wer Guru war.
Genau. Dann wären wir tatsächlich durch für heute. Jürgen, willst du wen grüßen lassen am Ende dieser Folge? Einen ehemaligen Cheftrainer von Sturm vielleicht, der jetzt einen runden Geburtstag gefeiert
hat. Ja, wollen wir Franco Foda grüßen? Das wäre lustig.
Ja, eigentlich wäre es angebracht, oder?
Ja. Wir haben vergessen, über den Kübauer schimpfen, dann lassen wir Franco Foda grüßen. Franco Foda wird 60 Jahre alt.
Genau.
Du kannst jetzt die Laudatio halten.
Ich kann jetzt die Laudatio halten?
Ja. Was waren die großen Momente von Franco Foda als Sturmtrainer und Spieler?
Naja, als Spieler, wo soll ich anfangen? Er hat zwei Meistertitel gefeiert.
Titel aufzählen. Große Spieler. Momente von Franco Foda als Spieler.
Also explizite Momente. Ich glaube, Tore hat er nicht viele geschossen, wenn du das wissen willst. Für die großen Tormomente war er nicht bekannt. Aber in meiner Erinnerung, und ich muss sagen, als Franco Foda bei Sturm gespielt hat, Ende der 90er, war er auch noch recht klein und hat nicht die allergrößten und eindringlichsten Fußballerinnerungen noch. Aber ich glaube, er war, als er zu Sturm gekommen ist, ein doch sehr verlässlicher Libero bei Sturm. Und hat, und wenn wir dann zu seiner Trainerkarriere kommen, gerade in den Anfangsjahren, als er Trainer geworden ist, also in seiner ersten Zeit, in keiner einfachen Situation auch, mit sehr vielen jungen Spielern auch sehr viel bewegen können. Wenn ich so an die 2000er denke, wie sich das dann fortgesetzt hat, obwohl es dann auch in einen Cup-Sieg und einen Meistertitel gemündet ist, ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber zumindest so, was den Trainer Franco Foda betrifft, muss ich sagen, diese Periode, also seine allererste, aber auch dann die Zeit, wo er so nach dem Konkurs Trainer war, da hat Sturm unter ihm doch sehr erfrischenden und schön anzusehenden Offensivfußball gespielt, in meiner Erinnerung.
Es ist ja wie mit Menschen und ihrer politischen Einstellung. Wenn sie jung sind, außer so falsch abgebogene Menschen, die schon bei der jungen ÖVP sind, aber so junge Menschen sind ja oft progressiv und links und wollen die Welt niederreißen und werden dann, je älter sie werden, umso konservativer. Bei Franco Foda war es als Fußballtrainer genauso. Er hat wirklich begeisternden Fußball gespielt in seinen Anfangsjahren bei Sturm. Natürlich auch aus der Situation heraus, dass man damals sich genau nichts erwartet hat und lauter Leute aus dem Nachwuchs irgendwie da herumgelaufen sind. Hat aber diesen Zustand leider nicht konservieren können. Und deswegen ist er wahrscheinlich der unbeliebteste, erfolgreiche Trainer, den Österreich je gesehen hat, oder zumindest einer davon, weil damit gewinnt man halt keine Herzen und sein Wesen ist ihm wahrscheinlich auch ein bisschen im Weg gestanden dabei. Ich fand ja, große Fotomomente waren, er hat als Trainer und als Spieler bei Unmut oder wenn er böse war, immer genau die gleiche wegwerfende mit geneigtem Kopf Handbewegung nach hinten gemacht. Das war als Spieler schon so, wenn er zwider war, und als Trainer auf der Bank genauso. Das ist mir zum Beispiel immer in Erinnerung. Und es gibt ein fantastisches Foto von Franco Foda, noch in Deutschland, glaube ich, mit seiner und immer Langzeit-Ehefrau Andrea und einem lustigen Hund.
Ja,
im 80er-Look mit Polster-Sakko und Fokuhila und so. Das ist, googelt das bitte, das ist ganz toll.
Findet man ja in ganz vielen Worst of Elf Freunde Dia-Shows, Fußballer genau. Der 80er und so.
Also kommt immer wieder.
Das ist wirklich großartig. Also modetechnisch war er immer sehr weit vorne dabei, der Franco Foda, muss man auch ihm zugute halten. Und er hätte sich ja tatsächlich auch fast für die Weltmeisterschaft jetzt qualifiziert mit dem Kosovo.
Ja, und er hat es seinerzeit auf ein Black FM T-Shirt geschafft. Weil er war ja auch einmal bei Black FM zu Gast, noch in Martin Meyers Stube in Gradkorn, wo er auch für das eine oder andere Bonbon gesorgt hat.
Ja, ich kenne die Erzählungen, ich war da leider nicht dabei, aber
ja, das ja ist lustig gewesen. Fast schon ein historisches Ereignis gewesen.
Ja.
Gab es die lustige Frage, da gehen wir dann nächste Woche nochmal auf, wir haben eine lustige Frage beim Spiel. Wenn Jürgen Pucher eine Pizza wäre, wäre sie, und er hat gesagt, ich würde sie essen.
Falls es jemand nachhören möchte, habe es gerade ergoogelt, allerdings kann man diese ganz alten Folgen nur auf blackfm.at dann nachhören. Volume 11, online gegangen am 25. November 2016 mit Franco Foda.
Wahnsinn, das ist schon eine Zeitl her.
Er hat erzählt, wie er zum Thema Ballbesitzfußball und zum Modewort Plan B steht, ob er ein Ausbildungstrainer ist und wo er seine ganz persönliche Zukunft sieht.
Also, genau, Nationaltrainer ist er dann geworden.
Wer Lust auf ein bisschen Black FM History hat, kann sich Volume 11 zur Gemüte führen.
Und nicht zuletzt hat Franco Foda gesagt, auswärts kann man besser nicht spielen nach einem schrecklichen Fußballspiel in Mattersburg. Auch ein Moment, der geblieben ist.
Ja, das stimmt. War das das gleiche Spiel, wo es dann diese Busblockade gab?
Nein, das war später. Der Bus war vorher.
Ja, das war auch vor der Zeit.
Mhm.
Ja.
Jetzt hat Franco Foda mehr Raum in Black FM bekommen als in den letzten 8 Jahren.
Ja. Nein, alles Gute an den Franco, natürlich. Bin gespannt, wie es jetzt so weitergeht im Kosovo, was so jetzt die nächsten Ziele sind, ob er da auch sich anschickt, da jetzt vielleicht für die nächste Europameisterschaft zu qualifizieren. Ich glaube, spielermäßig ist der Kosovo ja tatsächlich nicht so schlecht aufgestellt.
Die haben einige aus der Diaspora eingesammelt, ja, und haben da keine schlechte Truppe hingekriegt damit.
So ist es. Gut, dann war es das jetzt für Volume 199 von Black FM. Wir sagen jedenfalls Danke für eure Zeit und fürs Zuhören und natürlich auch heute wieder ein ganz, ganz großes Danke an die Podcast-Profis von Das Pod für die Produktion dieser Sendung. Ja, Sturm ist überall gefragt und gefordert in diesen Tagen. Besonders werden die Augen am Sonntag natürlich wieder auf Liebenau gerichtet sein, wenn um 17 Uhr die Austria in Graz gastiert. Schon einige Stunden davor trifft die Zweier ab 10.30 Uhr in der Südstadt auf die Admira und bereits am Samstag startet Sturm in die Meisterrunde der Frauenbundesliga ab 14.30 Uhr bei den Dosen aus Salzburg. Wo auch immer Sturm gefordert ist, treiben wir die Schwarzen zum Sieg voran, Woche für Woche ein Leben lang, wie es so schön heißt, in einem Chant der Kurve. Zusammengefasst in einem Motto heißt das, alles für die Schwarzen. In diesem Sinne wünschen wir euch je nachdem einen guten Morgen, einen schönen Tag, einen geruhsamen Abend. Auf alle Fälle bis bald. Bye.
Black FM.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.